Der Gegenstandpunkt hat sich für heute Abend vorgenommen, einige Thesen und Erläuterungen zur Diskussion zu stellen über die Frage, welche Rolle eigentlich der Konsum im Kapitalismus spielt. Es gibt eine alte Auffassung von Marx, die auch in dem kurzen Einladungstext angesprochen worden ist, der Auffassung war, die arbeitende Menschheit im Kapitalismus hat nichts zu verlieren als ihre Ketten. Das ist ein Urteil, das ich in Bezug auf das Thema auch so zusammenfassen könnte. Der Konsum, die Versorgung der Menschen ist in dieser Wirtschaftsweise, in der wir leben, ob man sie nun Marktwirtschaft oder Kapitalismus nennt, nicht das Ziel des Produzierens. Im Gegenteil, die Versorgung der Leute ist schlecht bedient, weil es um etwas anderes geht. Das wäre noch zu erläutern, worum es eigentlich geht und inwiefern ich meine Behauptung überhaupt untermauern kann. Ich weiß aber, dass dagegen mindestens zwei andere Auffassungen stehen. Und ihr könnt ja überlegen, welcher ihr da mehr zuneigt. Es ist fast allgemeingut, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, dass also das Konsumieren, das Versorgtwerden sowas wie das Ziel allen Wirtschaftens ist. Und es gibt an dieser Frage eine Scheidung der Geister. Es gibt Menschen, die fassen das positiv auf und sagen, das ist wunderbar gelungen in dieser Welt, in der wir leben. Wir leben nämlich nicht nur in einer Konsumgesellschaft, sondern man darf diese Konsumgesellschaft sogar Wohlstandsgesellschaft nennen. Wir leben gut wie nie zuvor und in dieses Wir sind insbesondere die Arbeiter oder Marx hätte gesagt, das Proletariat eingeschlossen. Die Menschen, die von ihrer Hände Arbeit leben müssen. Eine Wohlstandsgesellschaft. Eine Kritik am Konsum, so wie ich sie in meinen ersten Sätzen angedeutet habe, gibt es in dieser Welt eigentlich nicht, außer in einer Hinsicht. Es gibt eine Kritik an der Konsumgesellschaft, die ihr nicht vorwirft, dass der Konsum der Menschen so schlecht bedient ist, sondern dass es ein zu viel davon gibt. Während die eine Fraktion meint, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, sagt das die andere Fraktion mehr mit einem kritischen Unterton und nennt das Überflussgesellschaft. Zu viel Konsum, das ist schlecht, das bringt ganz missliche Konsequenzen hervor. Die Verseuchung der Umwelt gehört angeblich dazu und so fort. Weil das also so ist, weil ich mit meinem angedeuteten Urteil über diese Konsumgesellschaft ziemlich im Regen stehe, habe ich mir zwei oder drei Kapitel vorgenommen, die ich erläutern möchte. Das erste bezieht sich auf die Ideologien zum Konsum und zur Konsumgesellschaft. Was behaupten die Leute über den Konsum in dieser Gesellschaft und was wäre dagegen einzuwenden oder was habe ich dagegen einzuwenden? Ihr könnt euch ja überlegen, was davon überzeugt. Und in einem zweiten Abschnitt möchte ich erläutern, wie es wirklich um die Rolle des Konsums im Kapitalismus bestellt ist. Und weil die Befürworter wie Kritiker des Konsums in der Werbung, so scheint das jedenfalls nach unseren Diskussionen hier zu sein, ihren Lieblingsstoff vor Augen haben, will ich noch in einem letzten Abschnitt erläutern, was das eigentlich ist, Werbung. Warum es das gibt, wie sie funktioniert und warum man schief liegt, wenn man meint, das sei eine Institution zur Manipulation der Menschen, um ihnen künstliche Bedürfnisse aufzuschwatzen. Fangen wir also mal an mit den gängigen Urteilen, Ideologien, Fehlurteile nenne ich sie, über die sogenannte Konsumgesellschaft. Bevor ich einsteige, will ich zwei technische Bemerkungen vorwegnehmen. Das eine ist, Menschen, die sich angesprochen fühlen durch die Argumente und weiter diskutieren wollen, die können das auch außerhalb unserer Diskussionsveranstaltungen hier regelmäßig mittwochs tun. Zweiwöchentlich mittwochs findet eine offene Diskussionsrunde statt. Die nächste ist am kommenden Mittwoch, ja, kommenden Mittwoch im Antoniushaus, Mühlweg 13, im Erdgeschoss unten rechts im Nebenzimmer, findet man eine Diskussionsrunde, die sich aktuell mit dem Thema, ich glaube, Armut in den Entwicklungsländern befasst. Aber es werden nicht nur Themen unsererseits zur Sprache gebracht, was immer dem Publikum auf den Nägeln brennt, kann da diskutiert werden. Also alle zwei Wochen mittwochs, der nächste Termin ist jetzt kommenden Mittwoch, 19 Uhr. 19.30 Uhr, ja, 19.30 Uhr im Antoniushaus, Mühlweg 13. Das zweite ist, dieser Saal kostet Geld und deswegen geht eine Spendendose rum für alle die, die da einen Beitrag leisten wollen. Das wird schon mal daneben. Okay. Fangen wir also an mit dem positiven Urteil, das sagt, ja, es geht um den Konsum in dieser Gesellschaft und der ist wunderbar bedient. Wir haben es mit einer Wohlstandsgesellschaft zu tun. Das Erste, was verdächtig stimmen könnte, ist, dass diese Gesellschaft es nötig hat, dieses Lob zu streuen. Es scheint offenbar nicht eine solche Selbstverständlichkeit zu sein, dass man das den Menschen nicht sagen muss, weil sie spüren, weil der Konsum für sie kein Problem darstellt. Nein, man wirbt dafür und gibt dieser Gesellschaft das Etikett Wohlstandsgesellschaft. Was sind eigentlich die Beweise dafür, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben? Ich will nicht hinweisen auf die 10 Millionen Armen, die handgezählt von Wohlfahrtsverbänden in ihren Berichten veröffentlicht werden. Ich will jetzt auch nicht hinweisen auf die Millionen, von denen man sagt, sie verdienen nicht einmal einen Mindestlohn, können von ihrem Geld nicht leben. Ich will also nicht gewissermaßen die schwächste Seite des Arguments anpacken und gegen den behaupteten Wohlstand die Armut stellen, die ja in dieser Gesellschaft auch offiziell zusammengerechnet wird. 10 Millionen arme Kinder in Hartz IV und anderen Familien scheinen ja kein Indiz für Wohlstand zu sein. Sondern ich will mal das Argument an seiner stärksten Seite packen. Wohlstand, so wird gesagt, entdeckt man allenthalben in den bundesdeutschen Haushalten. Auch Arbeiter haben heutzutage einen Kühlschrank, ein Auto. Das stimmt und das Erste, was an dieser These nachdenklich macht, ist es auch. Auch Arbeiter haben heutzutage einen Kühlschrank, einen fahrbaren Untersatz, ein Auto und ähnliches mehr. Dieses auch zeugt von einem gewissen Bewusstsein eines Gegensatzes. Der Art nämlich, dass man eigentlich so etwas bei der arbeitnehmenden Bevölkerung nicht von Haus aus vermutet. Dass Arbeiter sein und arm sein doch mehr das Pärchen ist, das zusammengehört, sodass man sich selber ein wenig erstaunt darüber gibt, dass auch Arbeiter einen Golf oder Mercedes fahren, einen Kühlschrank und eine Tiefkühltruhe haben und so fort. Unbestritten, die große Mehrzahl hat das. Wofür steht das? Was belegt das? Ein Kühlschrank beispielsweise. Widmet man sich mal diesem profanen Gerät. Ein Kühlschrank ist ein Instrument, das für die Ernährung eines Haushalts notwendig ist, der ein knappes Zeitbudget hat. Wenn ein Ernährer 8 oder 10 Stunden in die Fabrik fährt, eine Stunde Fahrt hin, eine Stunde zurück, wenn eine moderne Familie von dem Lohn eines Ernährers gar nicht leben kann, also Mann und Frau arbeiten, dann ist, wenn die Notwendigkeit der Arbeit erledigt ist, in einem sehr knappen Zeitfenster die Notwendigkeit der Reproduktion zu meistern, die Notwendigkeiten des sich Erholens, des sich Ernährens. Also braucht es einen Kühlschrank, der einem erspart, täglich aufs Neue die Milch oder den Joghurt oder den Fisch zu kaufen. Man kühlt seine Lebensmittel und bevorratet die. So banal ist das Bedürfnis, das aber in unserer Welt nicht einfach eine schicke moderne Einrichtung ist, sondern auch seine Notwendigkeit hat. Leute, die mit knappem Zeitbudget ihre Ernährung meistern müssen, wenn sie von der Arbeit heimkommen, die brauchen sowas. Das Auto. Wenn von modernen Arbeitskräften verlangt wird, dass sie aus dem Bayerischen Wald von Deggendorf nach Regensburg in der Früh kommen, um bei BMW zu arbeiten, dann müssen sie mobil sein. Die brauchen einen fahrbaren Untersatz. Und in den Zeitungsannoncen, wo Stellen ausgeschrieben werden, findet man mitunter den Hinweis, Mobilität ist Voraussetzung. Man braucht zur Erledigung der Arbeitsnotwendigkeiten ein Auto. Wie soll man also, betrachtet man mal die Sache von einem modernen Standort und der Politik, die ihn managt, wie soll man von einem Millionenvolk erwarten, dass es in die Fabriken in allen Winkeln der Republik strömt, dass ihnen aber der dafür notwendige fahrbare Untersatz vorenthalten bleibt? Das ist eine Notwendigkeit. Insofern stehen diese beiden Beispiele, Kühlschrank wie Automobil, dafür, dass das Instrumente zur Bewältigung von Notwendigkeiten des modernen Arbeiterlebens sind und nicht Wohlstand. Wohlstand, darunter würde man sich ja vernünftigerweise vorstellen, ein gutes Leben führen zu können und nicht einfach nur die Notwendigkeiten der Lebensführung absolvieren zu können. Das wäre mein erster Einwand gegen das Etikett der Wohlstandsgesellschaft. Natürlich, man kann jetzt den Befund steigern, indem man sagt, es gibt doch nicht nur Notwendigkeiten der Lebensführung, die mittlerweile zu einem modernen Haushalt dazugehören, sondern es gibt doch auch so etwas wie den Eingang von Luxusartikeln ins normale tägliche Leben eines arbeitenden Menschen. Zum Beispiel der Lachs als Lebensmittel. Der war vor 20, 30 Jahren ein Edelfisch, teuer, für die meisten arbeitenden Menschen nicht erschwinglich. Heute kauft man den bei Penny oder Aldi in jedem Supermarkt. Der Lachs, da findet ein Luxusgegenstand oder ein ehemaliger Luxusgegenstand Einzug in den Warenkorb der normalen arbeitenden Menschen. Das stimmt. Was beweist das? Beweist das jetzt, dass Sie an einem luxuriösen Leben teilhaben dürfen? Oder beweist es nicht vielmehr, dass wenn der Lachs in den Haushalt einer Schleckerverkäuferin einzieht, dieser Lachs in immer weniger Lohnminuten herstellbar ist, sodass er zu einem Preis verkäuflich wird, sodass auch Normalverdiener dieses Lebensmittel kaufen können? Dass ehemalige Luxusprodukte Einzug halten in den gewöhnlichen Konsumkorb, zeugt davon, dass mit immer weniger Arbeitsaufwand, in immer kürzerer Zeit, deswegen auch zu billigeren Preisen, Luxusgüter zu Massenbedarfsartikeln werden. Die Kehrseite davon ist, dass immer mehr Lebensmittel in immer kürzerer Zeit herstellbar sind. Und schaut in die Zeitungen, da wird hochgerechnet, in wie wenigen Minuten heutzutage ein komplettes Automobil bei VW zusammengeschraubt wird. Das führt andererseits überhaupt nicht dazu, dass ein immer größerer Umfang an gediegenen Gütern in den Konsum der Menschen eingeht. Und weil dies alles in immer kürzerer Zeit herstellbar ist, die Menschen mit immer weniger Arbeitszeit ihr Leben fristen, sodass ihre Freizeit immer größer wird. So ist es ja gar nicht. Nur weil die Lebensmittel in der Hälfte der Zeit oder in einem Fünftel der Zeit herstellbar sind im Vergleich zu vor 20, 30, 40 Jahren, hat sich doch das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit bei den Menschen nicht verschoben. Die leben nicht gut oder besser versorgt als gestern, bei einem viel größeren Umfang an freier Zeit, weil das Notwendige in kürzerer Zeit zu erledigen geht. Jeder weiß es, das Lohneinkommen eines normalen Haushalts, wenn er überhaupt ein normales Lohneinkommen bezieht, das trägt so weit die anfallenden Notwendigkeiten von Miete, Strom, Gas, Wasser, Lebensmittel, wenn es gut geht, bis zum Monatsende zu bezahlen und dann ist das Verdiente aufgebraucht, sodass man aufs Neue zu den alten Konditionen dieselbe Zeitspanne, 40 Stunden die Woche oder mehr, in die Fabrik zieht, um sich erneut einen Lohn zu verdienen. Das ist es, dieser merkwürdige Mechanismus, den der Marx Reproduktion genannt hat. Das verdiente Einkommen trägt, wenn alles gut geht, gerade so weit, den Menschen in seiner Lebenskraft zu erhalten, zu reproduzieren, ihm aber keinen Wohlstand oder Reichtum anzuschaffen, den er in einer immer größer werdenden freien Zeit genießen könnte. Und weil das so ist, gibt es in dieser modernen Konsumgesellschaft, wo manches Luxusgut Massenbedarfsartikel wird, wieder Güter, die für den normal verdienenden Menschen unerschwinglich bleiben. Es gibt schon bei der Abteilung der Lebensmittel ein modernes Segment, das nennt sich Bio, gesunde Ernährung. Das gibt es auch beim Lachs. Und schaut euch die Unterschiede an. Geht mal zu Penny und geht mal in den Biomarkt. Das verhält sich ungefähr im Preisniveau 1:2, ob man Lachs oder Biolachs kauft. Gesunde Ernährung. Überhaupt dieses Attribut könnte schon hellhörig machen. Die Auffassung von der Konsum- oder Wohlstandsgesellschaft unterstellt ja sowas wie den Konsum, die Versorgung der Menschen als den Zweck des Produzierens. Ja, wenn es das wirklich wäre, dann wäre gesund kein vernünftiges zusätzliches Attribut zur Ernährung. Das würde man ja wohl von selbst erwarten und verstehen, dass wenn die Menschen nur für ihre Versorgung produzieren, sie selbstverständlich genießbare Lebensmittel herstellen, eben solche, die ihrer Gesundheit und ihrem Geschmack zuträglich sind. Das ist bei uns nicht so. Gesunde Ernährung ist eine Extrasparte neben dem ganzen normalen Lebensmittelangebot, die auch extra honoriert werden muss. Das ist teuer. Und dieses Segment ist deswegen, aus diesem Grund, vielen Menschen versperrt. Man muss einmal den Preis im Biomarkt und im Supermarkt für Porree oder Lachs vergleichen, dann weiß man, warum die meisten Normalverdiener nicht im Biomarkt kaufen, einfach weil sie es sich nicht leisten können. Wäre der Konsum der Zweck, dann müsste man ja wohl erwarten, dass das Geldeinkommen der Menschen locker dafür hinreicht, wenigstens nur solche Lebensmittel zu kaufen und zu konsumieren, die gesundheitlich zuträglich sind. Das ist nicht so. Warum ist es nicht so? Weil der Lohn, den die Menschen in den Fabriken verdienen, für den Gewinn, der dort erwirtschaftet werden soll, eine Kost ist, die also negativ zum Betriebszweck steht. Deswegen kann er gar nicht knapp genug ausfallen. Jeder Euro weniger Lohn ist ein Stück Gewinn mehr. Also müssen Leute mit minimalem Lohneinkommen maximale Preise für Bioprodukte bezahlen können. Das geht nicht auf. Und die Regierung weiß, dass es auch nicht aufgehen soll. Die haben nämlich gefordert, eine interessante Zielgröße, die rot-grüne Regierung, die die Biolandwirtschaft angekurbelt hat, dass das Ziel darin besteht, dass 5% der deutschen Anbaufläche mit Bioprodukten bewirtschaftet werden. Wenn Bio so gesund ist, dann müsste man doch denken, müssen 100% der Anbaufläche mit Bioprodukten beackert werden. Nein, es sind 5%. Und warum? Ja, weil sie wissen, dass die Massen der Arbeitnehmer, die für billigen Lohn kapitalistisches Wachstum produzieren sollen, nie einen Lohn empfangen sollen, der so stark bestückt ist, dass man sich die Abteilung Bio leisten kann. Es muss also Billigfutter geben für Billigverdiener, die das Wachstum voranbringen. Es ist nicht nur so, dass deswegen, weil der Lohn diese knapp zu haltende Kost für das wirtschaftliche Wachstum und den Gewinn der Industrie ist, dass manches Produkt dem normalen Haushalt verschlossen bleibt. Aus demselben Grund wird auch manches neue Produkt nur deswegen, weil die Kaufkraft der Leute so schmal ist, neu geschaffen und konstruiert. Schaut mal, wie ein Unternehmen wie Tata in Indien auf die Idee kommt, man müsste einmal ein Automobil für 1200 Euro bauen. Jetzt haben sie es gebaut, jetzt ist es auf dem Markt und VW ärgert sich schwarz, weil VW genau dasselbe Ziel hatte, ein Auto für 2500 Euro auf den Markt bringen. Es gibt doch bereits gediegene Autos, könnte man denken. Der BMW, der 5er oder der Mercedes sind doch nach dem Stand der Technik keine schlechten Automobile. Lenkrad, Außenspiegel, ABS, alles da. Warum muss man jetzt so einen Plastikbomber für 1200 Euro bauen? Weil die großen Unternehmen auch die schmal bestückte Kaufkraft absahnen wollen, abgreifen wollen für ihren Gewinn, die sie den Leuten wegen ihres Wachstums eingebrockt haben. Die entdecken, dass es so schmalbrüstige Lohnempfänger gibt, dass die mit ihrer Kaufkraft an ein normales, durchschnittliches Automobil nicht heranreichen, aber dennoch dem Diktat der Mobilität unterliegen. Auch die brauchen einen Flitzer, um zur Arbeit zu fahren. Will man also deren Kaufkraft für den Gewinn nutzen, dann muss die Ingenieurskunst es hinbringen, aus Pappe und einigen anderen Ingredienzien ein Auto zu kreieren, das 1200 Euro kostet. Da merkt man, ist die Erschließung der kapitalistisch erzeugten Armut für die Realisierung von Waren, für das Einfahren von Gewinn, die Konstruktionsidee dieses Autos. Und das Drollige ist, ich kann auch sagen, das Ärgerliche, dass alle Welt, die diesem Spektakel beiwohnt, das alles auf den Kopf stellt. Das Urteil über diesen Treppenwitz eines Autos für 1200 Euro heißt nämlich, hier zeigt sich endgültig die Perfektionierung, die Vollendung des Marktes und der Konsumgesellschaft, denn es ist für jeden etwas dabei. Da ist etwas dabei für den gediegenen Manager, der einen 7er BMW fährt. Da ist etwas dabei für den Meister bei Daimler-Benz, der einen Audi oder einen VW Golf fährt. Und da ist auch etwas dabei für die Friseuse oder die Kauffrau bei Schlecker, die für 1200 Euro ein Auto erwirbt. Es wird so getan, als hätte man einer vorfindlichen Palette von differenzierten Bedürfnissen auf die perfekteste Weise entsprochen, indem man jedem ein Automobil nach seinem Geschmack präsentiert. In Wirklichkeit bezieht man sich mit dieser Produktpalette auf die abgestuften Formen von Armut, die die Unternehmen mit ihrer Kalkulation des Lohnes erzeugt haben. Das wären ein paar Einwände gegen die Auffassung, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, Einwänden, die sich das Publikum gewöhnlich gar nicht weiter zu Herzen nimmt, weil es mit einem Verfahren vertraut ist, wie man die Behauptung von der Wohlstandsgesellschaft gegen jede Kritik immunisiert. Das ist die Technik des Vergleichs. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ihr könnt es prüfen und schauen, was davon passt und nicht passt, lässt man an sich abprallen mit einem Vergleich. Man muss nur das Leben eines Facharbeiters von BMW in Regensburg vergleichen mit dem Nachkriegselend oder mit einem Hungerleider aus den Slums von Lagos in Nigeria mit dem Elend der Dritten Welt. Und in diesem Vergleich sieht sofort der brave Mann aus Regensburg wie einer aus, der im Wohlstand badet. Merkwürdig an dieser Technik des Vergleichs ist, dass ein anderer Maßstab, der durchaus auch zu Gebote stünde, nie gewählt wird. Man könnte nämlich auch den Mann aus Regensburg einmal vergleichen mit dem unglaublichen Reichtum, der beim Exportweltmeister Deutschland über die Jahrzehnte angehäuft worden ist, der dieses Land immer reicher gemacht hat, der zu immer höheren Bankentürmen und Fabrikgebäuden geführt hat, zu immer größeren Bilanzen. Mit diesem Reichtum wird nie verglichen. Das sieht man eher in den Kurven, die die Zeitungen und Nachrichten veröffentlichen. Die Einkommen der Großverdiener und die Industriegewinne gehen permanent in die Höhe, während die normale Menschheit Reallohnverluste erleidet. Mit dem Reichtum verglichen würde ein Regensburger dann alt aussehen, sodass eigentlich nur ein Schluss bleibt. Man kommt so zielstrebig auf die Figur des Elends, mit dem man sich vergleicht, weil man um jeden Preis das zufriedenstellende Resultat haben will. Man steht gut da. Dafür sucht man sich den einen passenden Maßstab heraus und verwirft den anderen. Eine zweite Gedankenfigur neben der Wohlstandsgesellschaft ist gewissermaßen eine Steigerung des Lobs über die Konsumgesellschaft. Es wird nicht nur behauptet von wohlmeinenden Leuten in Bezug auf die Marktwirtschaft, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, sondern wir kennen die Figur des König-Kunde. Der Kunde ist König bei uns. Und damit soll noch mehr ausgedrückt sein, als dass sein Konsum gut bedient ist. Mit dieser Metapher König-Kunde soll gesagt sein, der Kunde wird in seinen Konsumbedürfnissen nicht nur gut bedient, er ist eigentlich der Herr der Ökonomie. Er ist derjenige, der die Richtung des ganzen produktiven Geschehens bestimmt. Und so redet auch die Volkswirtschaftslehre und die Zeitungen dazu, dass nämlich die König, ist ja eine Anspielung darauf, dass die Figur Herrschaft ausübt, dass die Herrschaft des Kunden über die Produktion darin liegt, dass er täglich mit Hilfe der Geldscheine, die er beim Einkaufen ausgibt, über das Was der Produktion, über das Wie und über das Wie viel eine Abstimmung in die Wege leitet. Er als Käufer ist durch die Kaufkraft, die er hat, der Befehlsgeber an die Produktion, der ihr sagt, was soll produziert werden, wie soll es gemacht werden, von welcher Qualität und wie viel davon. Das ist die Behauptung. Und weil die so fest sitzt in den Köpfen, lohnt sich's durchaus, darauf einmal einen Blick zu werfen. Was ist dran an der Vorstellung? Der Kunde macht täglich so etwas wie eine Abstimmung mit seinen Geldscheinen über die Ziele und Resultate der Produktion. Zunächst könnte man dem Gedanken vorhalten, dass von einer Abstimmung im echten Sinne nicht die Rede sein kann, denn wer nimmt eigentlich an der Abstimmung teil? Nicht der Konsumwillige, sondern der Konsumwillige, der Kaufkraft hat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt nämlich durchaus konsumwillige Menschen in dieser Welt, die an dieser sogenannten Abstimmung mangels Geldeinkommen nie teilnehmen. Es gibt sehr viel Bedürftige, die einen ordentlichen Wohnraum haben wollen, ihn aber nicht bezahlen können. Die wohnen entweder in schlechten Wohnungen oder gar keinen Wohnungen im Extremfall, dann sind es Obdachlose. Es gibt sehr viele Menschen in der Welt, die haben einen Bedarf, in der dritten Welt beispielsweise, an AIDS-Medikamenten. Die können sie nicht bezahlen, also bekommen sie die nicht. Alle diese Menschen, die haben einen Bedarf, die sind konsumwillig, aber die nehmen an dieser Abstimmung, von der hier die Rede ist, nicht teil. Woran man sehen kann, der Bedarf ist offenbar nicht das Kriterium, das zählt bei dieser Produktion. Das vorhandene Bedürfnis nach AIDS-Medikamenten bleibt unbefriedigt, wenn es kein Geld hat. Umgekehrt, die idiotischsten Bedürfnisse werden befriedigt, wenn sie zahlungsfähig sind. Da kann man von der Bibel bis zum Genitalschmuck alles kaufen. Das wird bedient. Also ist offenbar das Bedürfnis gar nicht das Ziel des Produzierens, das der Kunde noch in der Hand hat und beauftragt, sondern umgekehrt, das Bedürfnis, wo es Kaufkraft hat, ist Mittel für den Gelderwerb der Verkäufer. Die Plausibilität dieser Gedankenfigur, der Kunde beauftragt doch durch seine Kaufentscheidung, was und wie viel produziert wird, die kommt durch eine logische Verwechslung in die Welt. Man ist nämlich geneigt, folgenden Gedanken zu denken. Ja, ohne Konsumentenkaufakt kommt ja kein Warenverkauf zustande. Also ist die Produktion und muss sie sein, ein Dienst am Konsumenten. Ohne dass er kauft, gibt es keinen Gewinn und keinen Verkauf. Das verwechselt Bedingung und Grund. Freilich, Bedingung dafür, dass die Waren verkauft werden, ist schon, dass es einen Kunden gibt, der sie gegen Geld erwirbt. Aber dass deswegen der Grund der Herstellung der Ware der Dienst an diesem Kunden ist, das ist ein Fehlschluss. Die Bedingung ist nicht dasselbe wie der Grund, das weiß jeder Hausbäcker. Wenn man einen Kuchen macht, dann tut man Hefe hinein. Dann sind die Hefebakterien der Grund dafür, dass sich der Teig aufbläht. Bedingung freilich ist die Wärme, die es da in der Umgebung geben muss. Ohne diese Bedingung kein ordentlicher Hefeteig. Aber deswegen ist die Bedingung, die Wärme, nicht der Grund für diesen Hefeteig. Da braucht es die Hefe und die Bakterien. Also Bedingung und Grund werden verwechselt. Das mal übersetzt in die Alternativen, in denen man denkt. Man sagt, ohne dass der Kunde kauft, kommt ja kein Warenverkauf zustande. Der Kunde müsste ja nicht kaufen. Der Kunde müsste ja nicht kaufen. Jedenfalls nicht beim Kaufmann A. Er könnte doch auch woanders kaufen. Das ist die Vorstellung der Wahlfreiheit, die dem Kunden seine Macht verleiht. Was die Behauptung oder Auffassung der Wahlfreiheit angeht, nimmt man sie mal wörtlich, die Wahlfreiheit des Kunden, dann muss man sagen, auf einer breiten Strecke ist da erst einmal eine Fehlanzeige zu vermelden. Die Wohnung, die man braucht, die Kleidung, die man sich anzieht, die Lebensmittel, die man isst, die sind ein Muss, unterliegen nicht der Wahlfreiheit. Bei der modernen Kunst an der Wohnzimmerwand, da ist es sicher anders. Das muss nicht sein, das kann man haben, so man mag. Aber das andere, Wohnung, Kleidung, Lebensmittel, das muss man kaufen. In dieser Hinsicht herrscht da zunächst einmal gar keine Wahlfreiheit. Das ist eine Existenznotwendigkeit. Freilich, betrachtet man diese Notwendigkeiten jetzt, die Wohnung, die man haben muss, die Kleidung, die man unbedingt braucht, die Lebensmittel, die man verzehren muss, so könnte man natürlich sagen, welche Wohnung, welche Autos, das fällt doch in die Wahlfreiheit des Kunden. Hier kann er doch dirigieren, ob ein modernes, ökologisch getrimmtes Auto oder eine Spritschleuder gekauft wird. Ja sicher, hier herrscht Wahlfreiheit, aber jeder weiß, dass bei dieser Wahlfreiheit die Fragen des Geschmacks, was ist gut, was ist schön, und die Frage des Geldbeutels bei den allermeisten Menschen kollidieren. Da ist das Segment, in dem man überhaupt seine freie Wahl betätigen kann, sehr weitgehend festgelegt durch die Reichweite des Geldbeutels, über die man verfügt. Das kommt daher, dass für den Normalverdiener die kapitalistischen Unternehmungen auf beiden Seiten des Schreibtisches wirken. Die geben Ihnen, den Konsumenten, nicht bloß die Preise der Waren vor, zwischen denen der Konsument jetzt die Auswahl hat. Die Unternehmen sind nicht nur der Herr über den Warenpreis. Die Unternehmen sind auch der Herr über die Einkommenshöhe desjenigen, der jetzt diese so bepreisten Waren kaufen muss, aber gar nicht in jedem Fall kaufen kann. Hängt sehr an der Stärke des Geldbeutels. Also ist mit dieser Freiheit nicht viel los. Und dennoch gibt es von diesem Argument noch eine merkwürdige Steigerung, die den Gedanken forttreibt und sagt, der Kapitalist ist nicht nur ein Dienst am Konsum, wenn etwas schief läuft, dann zeigt sie sich wirklich die Konsumentenmacht. Dann zeigt sich, wer hier Herr im Hause ist. Dann können nämlich die Kunden, wenn sie einen Umweltschädling entdecken, der seinen Strom mit einer giftigen Kernspaltung produziert oder der ein Fleisch produziert, das den Vornamen Gammel trägt, dann kann ein Kunde seine Konsumentenmacht einsetzen, um alles wieder ins Lot zu bringen. König-Kunde hat auch noch Konsumentenmacht. Nimmt man nur mal das Wort für sich. Konsumentenmacht. Dann ist es eigentlich der Widerruf des Gedankens, der behauptet sein soll. Denn wenn Konsumenten Macht einsetzen müssen, um schlechte Ergebnisse der Produktion, die Verseuchung der Umwelt oder die Herstellung ungenießbarer Ware, korrigieren müssen durch den Einsatz ihrer Macht, dann kann diese Produktion gar nicht einfach Dienst an der Versorgung sein. Dann dürfte es das gar nicht geben. Wogegen sich jetzt die Konsumentenmacht wehren soll. Und andererseits, in dem Gedanken, der Konsument hat ja Macht, wieder alles ins Lot zu bringen, wird so getan, als hätte er in letzter Instanz die Richtlinienkompetenz und könnte alles wieder aufs rechte Gleis bringen. Nehmen wir mal ein Beispiel, um die Absurdität der Überlegung zu fassen zu kriegen. Beim Gammelfleischskandal, der noch nicht sehr alt ist, beim BSE-Skandal war es ähnlich, da haben sich die verehrten Konsumenten das Argument hinter die Ohren schreiben sollen, wer für 5 Euro ein Kilo Fleisch verlangt, der bestellt Gammelfleisch. Das ist nämlich gar nicht zu haben. Unter vernünftigen Produktionsbedingungen kann man ein gediegenes Kilogramm Fleisch zu so einem Geld nicht herstellen. Wenn also der knausrige Konsument im Supermarkt für 5 Euro ein Kilo Fleisch bestellt, dann bestellt er Gammelfleisch. Das ist doch klar, dass das dabei herauskommt. Das ist zunächst einmal gar nicht klar in meinen Augen. Dass es sowas gibt wie das Gammelfleisch, dass verdorbene Ware tiefgefroren und an Dönerspießen wieder aufgetaut wird oder im Supermarkt als Grillfleisch etikettiert wird, ist in erster Instanz eine Folge der Gewinnkalkulation der Unternehmen, die Fleisch verkaufen. Statt Entsorgungskosten für Verdorbenes fährt man einen kleinen Gewinn ein, indem man für dieses Verdorbene noch einen Preis verlangt. Dass es einem überhaupt gelingt, dieses Produkt zu verkaufen, unterstellt, dass der Verkäufer nicht weiß, was er kauft. Sonst wäre nämlich hinterher das Aufdecken des Gammelfleischskandals gar kein Skandal. Dann hätte ja die Menschheit sagen müssen, ja klar, was regt ihr euch auf, das haben wir bestellt. Weder weiß es der Kunde, sonst würde er es gar nicht nehmen, noch gar hat er es bestellen können. Und dass alles dies als Skandal an die Öffentlichkeit gerät, ist wie gesagt der Beleg dafür, dass es sich gerade so verhält, wie ich es sage. Es wird aber so getan, als wäre die Schuldfrage eindeutig andersherum entschieden, nämlich der raffgierige Kunde, der für 5 Euro Fleisch kauft, hat genau die passende Antwort bekommen, indem ihm Gammelfleisch über den Tresen gereicht wird. Was wird ihm jetzt empfohlen, dem Kunden, der gegen so etwas einschreiten soll? Er soll sich von seinem Geiz trennen und auf seine Konsumentenmacht besinnen, ein neues Umweltbewusstsein entwickeln und sagen wir mal 20 Euro für das Kilo Fleisch spendieren, damit ein genießbares Produkt in den Kochtopf wandert. Das ist die Empfehlung an die Kundschaft. Schluss mit der Knausrigkeit, Umweltbewusstsein und 20 Euro auf den Tresen für das Kilo. Da wären zwei Fragen zu stellen. Die erste wäre, Wer soll das bezahlen? Die Empfehlung, die da ergeht, richtet sich nämlich an Menschen, deren Einkommen von denen definiert worden ist, die ihm das Gammelfleisch genauso wie das Teure verkaufen. Ein schmalbrüstiger Lohn, von dem man eine Familie ernähren muss, kann gar nicht hergeben, wofür er in Anspruch genommen wird. 20 Euro das Kilo Fleisch. Und das andere, selbst einmal unterstellt, es finden sich Figuren und es finden sich welche. Die gibt es in Stadt am Hof und in der Innenstadt durchaus. Menschen besser verdienender Schichten, die mehr Geld für das Kilo Fleisch oder das Bio-Ei hinblättern. Wie soll dadurch, dass ich mehr Geld auf den Tresen lege, garantiert werden, dass das verkaufte Produkt gesund ist? Sicher ist dadurch, dass ich den höheren Verkaufspreis zahle, vor der Hand nur eines, dass die Gewinnspanne des Unternehmens wächst, der bei seinen Produktionskosten durch das Umweltbewusstsein der Konsumenten einen höheren Gewinn einstreicht. Ob er deswegen im Gegenzug mit gestiegenen Kosten ein höherwertiges Produkt fabriziert, ist, jetzt will ich mal vorsichtig sein, nicht ausgeschlossen, aber fraglich. Blättert die Zeitungen der letzten Wochen und Monate zurück. 12 Millionen verdorbene Bio-Eier mussten von dem Markt genommen werden. Man fragt sich ja ohnehin, wo eigentlich die Anbaufläche liegen soll, auf der die ganzen Bioregale gedeihen, die bei Realkauf und Norma und Petty oder wie sie alle heißen und Penny, womit die vollgestellt werden. Wenn das alles Biolandwirtschaft sein muss, dann muss der Mars bewirtschaftet sein. Gut, ziehen wir mal aus dem Gesagten ein kleines Fazit. Das Lob von der Konsumgesellschaft stellt sich nicht nur diese Wirtschaft als einen Dienst am Konsumenten vor, sondern erhebt, ernennt den Konsumenten sogar zum eigentlichen Herrn der Produktion, der ihr durch sein Kaufverhalten vorgibt, was und wie viel hergestellt wird. Dem Gedanken möchte ich zweierlei entgegenhalten als Zusammenfassung des Gesagten. Auf diese Weise, indem ich den Kapitalismus Konsum- oder Wohlstandsgesellschaft nenne, lob ich ihn für eine Leistung, die er gar nicht im Programm hat, die Versorgung der Menschen. Und indem ich den überzogenen Konsum der Menschen, zu viel wollen, Fleisch für 5 Euro das Kilo und immer mehr davon, indem ich den anprangere, mache ich den überzogenen Konsum für Folgen haftbar, die nicht aus einer Versorgungsleistung herrühren, die der Kapitalismus gar nicht im Programm hat, sondern die daher rührt, dass sein wirklicher und maßgeblicher Zweck die Geldvermehrung ist, die mit einer Kostenersparnis sehr wohl Wege findet, warum es sich lohnt, die Umwelt zu versauen, weil es Kosten spart, oder Produkte zu verkaufen, die das Verfallsdatum längst überschritten haben. Ich will also einmal den Blick darauf richten, wie es wirklich bestellt ist, um das Verhältnis von Konsum und Kapitalismus. Weil die Behauptungen, die wir jetzt so haben Revue passieren lassen, einfach nicht haltbar sind. Die Wohlstandsgesellschaft, die Konsumgesellschaft. Es gibt ein erstes Indiz dafür, in den jetzigen Zeiten der Krise, was mit dieser Produktion und ihrem Verhältnis zum Konsum faul ist. Es gibt eine Abwrackprämie. Eine Abwrackprämie für Autos, jeder weiß das mittlerweile, die zielt darauf, dass es einige Millionen Menschen gibt, die fahren mit alten Rostlauben durch die Gegend, haben also offenbar aus eigener Kraft den Übergang zum Neukauf nicht bewerkstelligt, kriegen aber jetzt 2.500 Euro angeboten durch die Regierung, damit sie ein Auto kaufen. Warum? Nicht, damit sie ein besseres Fahrgestell ihr eigen nennen, sondern damit die Automobilindustrie wieder wächst und die Zulieferindustrie dazu. Abwrackprämie. Das ist ein Hebel, um das Wachstum der Autoindustrie voranzubringen oder den Niedergang zu bremsen. Das für sich genommen wirft schon ein Schlaglicht darauf, was an dieser Produktionsweise faul ist. Wenn Konsum verlangt wird, damit Wachstum geht, dann liegt das rationelle Verhältnis von Konsum und Produktion nicht vor. Rationell wäre es so, die Menschen produzieren in den Fabriken das, was sie für den Konsum haben wollen und sich wünschen, und der Konsum der Güter ist das Ziel. Der Konsum ist das Ziel, die Produktion ist das Mittel. Wer aber umgekehrt mit der Abwrackprämie sagt, Konsum muss stattfinden, damit die Produktion wächst, der verfolgt genau die umgekehrte Logik. Konsum ist das Mittel, damit die Produktion wachsen kann. Dann ist Konsum nicht der Zweck dieser Wirtschaft. Dann ist der Konsum ein Mittel in dieser Wirtschaft für die Produktion von Geld, das wachsen soll in den Unternehmungen. Insofern ist Konsumgesellschaft, mal rationell betrachtet, einfach ein falscher Titel. Konsumgesellschaft würde nämlich bedeuten, der Konsum, die Versorgung der Menschen, ist der Zweck in dieser Gesellschaft. Das ist er ganz offenkundig nicht. Wenn er es wäre, müsste man nicht um jede Mark mehr Lohn kämpfen. Das wäre doch dann ein Stück Konsummittel, das man in Händen hält. Wieso wird einem das abgestritten? Warum muss man um sowas kämpfen? Das, zweite Bemerkung, in dieser Welt der Konsum gefordert wird. Abwrackprämie ist so ein Stachel. Konsumiert mehr, Leute. Dass Konsum gefordert wird in dieser Wirtschaft, zeigt nicht nur die Verkehrung, Konsum ist bloßes Mittel, das Wachstum der Gelderträge der Zweck, sondern zeigt zum Zweiten, der Konsum ist für die Ansprüche des Wachstums der Industrie immer zu klein. Sonst müsste man die Leute nicht auffordern, konsumiert mehr, sonst kann Opel oder Schaeffler nicht wachsen. Der Konsum ist immer zu klein für die Wachstumsansprüche der Industrie. Warum ist es so? Das ist so, weil der Lohn, den die arbeitenden Menschen in den Fabriken verdienen, einer doppelten Bestimmung unterliegt. Der ist einerseits vom Standpunkt eines Betriebs, der den Arbeiter einkauft für seinen Lohn, eine Kost. Und als diese Kost wird er klein gehalten. Denn diese Kost schmälert den Gewinn. Je billiger der Mann, je ergiebiger die Leistung, umso größer der Gewinn. Also wird der Lohn klein gehalten. Insofern er Kost ist in der Bilanz. Andererseits, in den Händen des Arbeiters ist dieser Lohn Einkommen, das auf dem Markt die Waren nachfragt, die die Unternehmen anbieten. Und deswegen ist es klar, dass der Lohn, insofern er eine klein zu haltende Größe ist, die den Gewinn schmälert, nie imstande ist, das gesamte Produkt, das hergestellt wird, aufzukaufen. Dann würde nämlich gar kein Gewinn entstehen. Wenn die Arbeiter einfach als Geld in Händen hielten, was dem produzierten Produkt geldmäßig entspricht, dann gäbe es keinen Überschuss, den Gewinn nämlich, der in den Kassen der Unternehmen landen könnte. Und es ist ja umgekehrt gerade so, dass Arbeiter mehr als ihren Lebensunterhalt produzieren, dass am Ende der Produktion mehr geldwerter Ertrag stehen bleibt, als der Arbeiter an Kosten ausweislich seiner Lohnzahlung empfangen hat. Das ist die Einstellungsvoraussetzung. Sonst fängt ein Unternehmen gar nicht an. Sonst betrügt sich ja um seinen Gewinn. Es ist also ein albernes, diese Produktionsweise schön färben, das Ideal der Volkswirtschaftslehre, wenn die behauptet, es ginge um den Ausgleich von Angebot und Nachfrage am Markt. Das ist ein Witz. Würden sich die beiden Größen ausgleichen, da das angebotene Produkt der produzierten Waren, da die Nachfrage derer, die für die Erarbeitung des Produkts Geld empfangen haben. Würde es sich ausgleichen, gäbe es gar nicht den Gewinn in den Kassen der Unternehmen. Dann würde alles in den privaten Haushalten landen. Und von wegen Ausgleich, schaut doch auf den Markt. Jede Menge Zeug bleibt liegen, das keinen Käufer findet, das wird entwertet. Umgekehrt, jede Menge Nachfrage nach Produkten wird nicht gestillt, jedenfalls nicht zu Preisen, den die Wohnungssuchenden oder die Medikamentenbedürftigen, von denen ich sprach, bezahlen könnten. Ein Witz. Trotzdem ein Witz, der auch außerhalb der VWL-Seminare gepflegt wird, nämlich mit dem Kaufkraftargument. Es gibt auch jetzt gerade in Zeiten der Krise Aufrufe von Gewerkschaften, die sagen, Krise hin oder her, der Lohn muss steigen, denn nur wenn die Kaufkraft wächst, können die Unternehmen ihren Umsatz steigern und Waren absetzen. Zum Ersten, dass man das überhaupt fordern muss. Die Kaufkraft muss wachsen, damit der Absatz der Waren gelingt. Zeugt davon, dass es das Gesetz, das da behauptet wurde, nicht gibt, dass nämlich die Lohnsumme, die ausgeschüttet wird, dem Warenquantum entspricht, das produziert wird. Denn wenn das ein Gesetz wäre, dann gäbe es ja die sogenannte Lücke nicht, die man jetzt füllen muss, indem man mehr Kaufkraft fordert. Jetzt wird aber mehr Kaufkraft gefordert mit dem Argument, nur dann können die Unternehmen ihre Waren absetzen. Das ist, wenn man es auf seine ökonomische Wahrheit hin betrachtet, völlig daneben. Denn die Kaufkraft, die da gefordert wird zum Warenumsatz, ist vom Standpunkt der Unternehmen eine Kost, die ihnen zusätzlich erwächst. Die müssen Löhne erhöhen, damit sie mehr Autos verkaufen können. Kein Wunder, dass das kein Unternehmen macht. Denn das bedeutet ja, dass er nur deswegen zusätzlichen Lohn vorschießt, damit er zusätzliche Autos absetzt, also über den Umweg eines mehr produzierten Autos nur das Geld wieder einnimmt, das er zuvor selber vorgeschossen hat. Der will aber nicht seinen eigenen Gewinn vorstrecken, um ihn wieder einzukassieren, sondern der will ihn machen, aber nicht bezahlen. Also macht das auch kein Betrieb. Aufgeschlossen sind Betriebe dem Argument Kaufkraft nur insoweit, es andere Unternehmen, eine Lohnerhöhung aus welchen Gründen auch immer, machen in der Spekulation darauf, dass bei ihrem Warenumsatz die Lohnerhöhung, die andere aus welchen Gründen auch immer auf sich genommen haben, zu Buche schlägt, ohne dass bei ihnen Kosten gestiegen sind. Also das ist der ökonomische Unfug an der ganzen Theorie der Kaufkraft. Aber das vielleicht viel ärgerlichere ist, dass die Leute, die das fordern, die Gewerkschaften, erstens nicht manns genug sind, den einen einzigen Grund als Begründung für ihre Forderung zu nennen, der senkrecht wäre, dass ihre Leute mehr zu fressen haben wollen, dass sie mehr Einkommen haben wollen für sich. Wer Kaufkraft sagt, fordert nicht im Namen des Interesses der Arbeiter mehr Lohn, sondern der fordert im Namen einer Funktion des Einkommens für den Umsatz der Kapitalisten mehr Lohn. Die fordern im Namen des gegenseitigen, gegenteiligen Interesses der Unternehmerseite mehr Geld für Arbeiter. Und dieser Widerspruch, dass man zum Nutzen der Unternehmer eine Lohnaufbesserung fordert, der führt auch dazu, insofern ist es recht konsequent, dass die, die im Namen der Kaufkraft Lohn fordern, ihren eigenen Unsinn nie glauben und sich nie an dem ausrichten, dass jede Mark mehr Lohn ein wunderbarer Segen für die Unternehmerschaft ist. Wenn die Gewerkschaft diesen Schwachsinn glauben würde, dann müsste sie 100% mehr Lohn fordern, weil das 100% für die Bilanzen von Schaeffler und anderen gut wäre. Tun sie nicht, da werden sie ganz realistisch und fordern 4 und enden bei 1,2, weil sie sich auf die Seite der Realität schlagen, dass Löhne in diesem System kein Instrument zur Versorgung der Menschen sind, sondern dass Löhne ein Instrument zur Ausbeutung einer Leistung für möglichst wenig Geld ist. Deswegen müssen sie billig sein. Also, ist der Konsum in dieser Welt nicht Ziel, sondern Mittel und wegen der Kalkulation des Lohns als zu schmälernde Kost ein beschränktes Mittel? Dass überhaupt Akkumulation, Wachstum der Unternehmungen auf dieser Grundlage in Gang kommt, das kommt daher, dass der Lohn nur eine Größe ist, die für das Verkaufen der Waren in Anschlag gebracht wird. Die Kaufkraft, die man am Markt vorfindet als Unternehmer, besteht nur eines Teils aus den Lohneinkommen, die die Betriebe spärlich kalkulieren. Der andere entscheidende Anteil ist das, was sie selber vorschießen für den Einkauf von Maschinen und was sie vorschießen für ihre eigene Lebenshaltung bestritten aus den Gewinnen, sofern sie als Unternehmereinkommen ausgeschüttet werden. Und selbst diese von den Kapitalisten in den Markt geworfene Kaufkraft, die sich summiert zum Lohneinkommen der Beschäftigten, ist eine Größe, die für das Wachstumsbedürfnis und den Absatz von immer größer werdenden Waren, die immer produktiver hergestellt werden, viel zu knapp bemessen ist. Und deswegen ist es in der kapitalistischen Produktion ein Muss, dass das Wachstum der Betriebe sich von der daran gemessen beschränkten Kaufkraft durch den Kredit emanzipiert. Unternehmen vergrößern ihr Kapital durch Kredit, um zu wachsen, produktiver zu werden, in kürzerer Zeit mehr Waren zu günstigeren Kosten herzustellen. Und beim Verkauf desselben hilft der Kredit ein weiteres Mal, auch bei Konsumenten, die mit Plastikkarten einkaufen und ihre eigene beschränkte Zahlungskraft auf Zeit überspringen dürfen. Das ist das wirkliche sachliche Verhältnis, das der Konsum zum Kapitalismus oder zum wachsenden Kapital hat. Er ist ein beschränktes und ein das Wachstum beschränkendes. Er ist beschränkt in dem genannten Sinn für die Ansprüche der Realisierung des Verkaufens von wachsenden Warenbergen immer zu klein, insofern beschränkt, und ein beschränkendes Moment soll heißen, jede Mark mehr, die ausgeschüttet würde als Einkommen, das sich als Kaufkraft am Markt zeigt, wäre eine Beschränkung, eine Beschneidung des Wachstums und kommt deswegen nicht in Frage. Deswegen kommen Kapitalisten nie auf die Idee, die in der Logik des Kaufkraftarguments liegt, dass sie um ihres eigenen Wachstums willen den beschränkten Konsum aufpolstern, indem sie mehr Lohn ausschütten, weil dann würden sie die beschränkende Seite des Lohns gegen ihr Wachstum stärken. Stattdessen machen sie was anderes. Sie konkurrieren um die beschränkte konsumtive Nachfrage. Und das tun sie mit der Qualität der Ware, die sie anbieten, und mit dem Preis, mit dem sie feilbieten. Bei der Qualität ist jeder darauf aus, schaut euch die moderne Handyindustrie an, den Killer-Content zu finden. Die bauen alle so kleine Geräte und jeder überlegt, was wäre die durchschlagende Qualität, die kein anderer hat, nur wir. Sodass man mit diesem Vorsprung an Qualität die gesamte Kaufkraft, die sich in dieses Segment ergießt, in seine Kasse bringen kann. Dann müssen das vielleicht Bilder sein, die man von Handy zu Handy übertragen kann. Kaum passiert, schon kopiert. Daran arbeiten sie. Das andere, der Preis. Alle sind darum bemüht, durch Investitionen in neue Maschinen die Kosten pro Stück ihrer Ware zu senken und das Schicksal, das den Vorreiter ereilt, er schafft es, günstiger als die Konkurrenz anzubieten und den Marktanteil zu vergrößern, ist in aller Regel immer das, dass die Konkurrenz nachzieht und auf die Rationalisierungsrunde beim ersten mit einer eigenen Rationalisierungsrunde antwortet, sodass sich die Preise nivellieren, angleichen. Die Konkurrenz um diese beschränkte konsumtive Nachfrage hört deswegen überhaupt nicht auf, weder auf dem Feld der Produktion noch auf dem ideellen Feld. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Die Werbung. Warum gibt es die Litfaßsäulen? Das kann unmöglich seinen Grund darin haben, dass die Leute ein Gedächtnis wie ein Sieb haben. Jeden Abend kommt der Wetterbericht von Union Invest. Das vergisst man so schnell nicht, vor allen Dingen nicht in diesen Zeiten. Union Invest, das sind die großen Vergeiger an den Börsen, die aber immer noch behaupten, sie könnten das Wetter vorhersagen. Union Invest und ähnliche Figuren bevölkern die Werbung. Warum gibt es die Werbung? Die Werbung ist ein Beleg dafür, dass es eine Konkurrenz um eine beschränkte konsumtive Nachfrage gibt, die für die Ansprüche aller Warenanbieter unzureichend ist, weswegen alle darum konkurrieren, einen möglichst großen Anteil dieses Kaufkraftsegments auf ihre Mühlen zu lenken. Der Umstand, dass es Werbung gibt, ist ein Beweis dafür, dass die Konsumtion für den Wachstumsanspruch der Warenproduzenten eine zu knappe Größe ist, um deren Monopolisierung deswegen mit dem Mittel der Werbung konkurriert wird. Denn der andere Weg, der ideologische, dass man die Kaufkraft einfach aufstockt, indem man den Leuten mehr Geld gibt, ist aus den genannten Gründen ein Irrweg, der in dieser Welt nicht in Frage kommt. Die normalen Leute sehen die Werbung anders als ich, deswegen fange ich mit denen mal kurz an. Die Menschen, die sich darauf versteift haben zu sagen, alles Ungemach, was in der Marktwirtschaft zustande kommt, die Umweltverpestung oder das vergammelte Fleisch, gehen auf einen übersteigerten Konsumhang zurück, kommt aus einem zu viel an Konsum. Die haben über die Werbung das Urteil, Werbung ist eigentlich eine einzige Veranstaltung, den Menschen künstliche Bedürfnisse per Manipulation aufzuoktroyieren. Künstliche wollen sie von natürlichen Bedürfnissen unterscheiden, von denen sie meinen, die hat der Mensch zu Recht und die darf er auch haben. Künstlich, um mal eine Kritik an den Mann zu bringen, ist überhaupt kein zutreffendes Attribut, das man zu Bedürfnis stellen könnte. Denn natürlich in dem Sinn ist überhaupt kein Bedürfnis. Nicht einmal eines, das in einem natürlichen Drang seinen Ausgangspunkt nimmt. Es gibt ein paar, der Hunger, der Durst, die gehen wirklich auf einen natürlichen Drang zurück. Das spürt jeder Mensch als Trieb, als körperlichen Mangel. Aber als Bedürfnis ins Bewusstsein genommen, jetzt will ich etwas essen, und zwar etwas Schmackhaftes. Jetzt möchte ich etwas trinken, und zwar nicht Wasser, sondern ein Bier oder einen Saft, ist schon das, was die Natur als Ausgangspunkt hergeben mag, reflektiert worden, vom Menschen in seinem Bewusstsein, in seinen Willen aufgenommen worden, sodass er etwas Gutes oder Schmackhaftes essen oder trinken möchte. Das ist nichts, was von Natur bestimmt wäre. Man kann umgekehrt sogar gegen den Naturdrang angehen und sagen, ich nehme das nicht in meinen Willen und mein Bedürfnis auf. Manche Leute machen das regelmäßig, die machen eine Diät. In Extremfällen versuchen sich Leute in Hungerstreiks. Man kann sich damit sogar um die Ecke bringen. Ein Diktat der Natur ist es gar nicht. Es kommt überhaupt nur daher, natürlich als Attribut zu Bedürfnis zu stellen, weil der, der das macht, sich die Hoheit erwerben möchte, bei seinen Mitmenschen zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen, von denen er sagt, die sind genehm, die akzeptiere ich, die sind legal, gerechtfertigt, und es gibt welche, die sind böse. Also die Grünen in ihren Anfangstagen, die haben als natürliche Bedürfnisse den Jutebeutel und das Müsli geadelt. Kugelschreiber und iPods waren da künstlich. Heute auf den Parteitagen hört man nicht mehr viel davon. Aber so ging das mal los. Ist eine moralische Unterscheidung am Bedürfnis, die sachlich nicht existiert, aber von Menschen vorgenommen wird, die der Auffassung sind, der Überhang an Bedürfnissen ist der Grund für Schäden, die in dieser Welt angerichtet werden, durch eine Industrieproduktion, die deswegen die Umwelt versaut, weil künstlichen Bedürfnissen hinterhergearbeitet wird. Wo also quasi dem Übermaß an Versorgung, die auch gar nicht sein müsste, deswegen künstlich, eine Verfehlung angelastet wird, die gar nicht aus einer Versorgung, auch nicht aus einer überdimensionierten Versorgung herrührt, sondern aus dem kapitalistischen Produktionszweck, der gerne schon mal die Umwelt als billige Müllkippe benutzt und die Abgase ungefiltert in die Umwelt gibt. Die andere Seite muss einen jetzt auch nicht mehr moralisch groß erschrecken. Dass diese Scheidung von natürlichen und künstlichen Bedürfnissen, die es ohnehin schon nicht gibt, deswegen den Menschen ereilt, die künstliche Seite dieser Bedürfnisse, weil er durch die Tricks der Werbung manipuliert würde. Manipulation besteht nämlich in der falschen Idee, dass man einen Willen unter Umgehung des Willens auf einen Inhalt festlegen könnte. Und das geht nicht. Dass man einen Willen unter Umgehung seiner selbst auf etwas festlegt. Der übrigens, der den Manipulationsvorwurf erhebt, ist ein Zeuge dafür, dass ich recht habe. Denn der muss ja immerhin durchschaut haben, dass manipuliert wird. Der muss ja wohl sich ausgenommen haben von der Technik, von der er behauptet, alle anderen erliegen ihr und sind das Opfer. Gut, das betrifft die Abteilung Kritiker der Werbung. Die Konsumfreunde, die die andere Abteilung des bisher Vorgetragenen ausmachen, die sehen in der Werbung ganz in ihrer Logik einen Beweis für die Behauptung, bitte, wir leben in einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft. Die Werbung breitet ein Füllhorn von Waren aus, jeden Abend per TV, in die Wohnstuben geliefert und legen damit den Fehlschluss nahe, dass was alles ausweislich der Werbung vorhanden ist, an diversifiziertem Warenreichtum, um dessen Willen auch schon verfügbar ist für die Menschen. Vorhanden ja, verfügbar für die allermeisten nicht. Und die Werbung ist, wie gesagt, ein Eingeständnis davon, dass die Kaufkraft der Leute, die mit diesen Werbespots angesprochen werden, von sich aus nicht die Kraft hat, den ganzen Kram zu kaufen und zu genießen, der angeboten wird. Nur deswegen streiten sich ja Dash, Persil und Omo und Kaffee Haag und ich weiß nicht wer mit wem um die Kaufkraft dieser Leute, weil sie zu knapp ist für das, was an den Mann gebracht werden soll. Und wenn man einmal, ist mir gestern schon wieder passiert, in irgend so einen Privatsender reinzappt und sich die Werbespots anschaut, dann merkt man am Inhalt der Werbung, dass meine Behauptung über die Werbung viel für sich hat. Der Inhalt der Werbung bietet gewissermaßen ein Bilderbogen des proletarischen Alltags von Menschen, die an den drei Größen laborieren: Geld, Zeit, Gesundheit. Faktor Geld. Wer bietet seinen Zirkus nicht an mit dem Argument billig? Als wäre das, was die Sache kostet, sowas wie ein Gütesiegel des Produkts. Billig. Das weckt natürlich sofort die Assoziation. Billig ist dasselbe wie schlecht. Deswegen bleiben die meisten gar nicht bei billig stehen, sondern sagen preiswert. Die wollen, dass die Niedrigkeit des Preises nicht als Indiz für die Schlechtigkeit der Qualität genommen wird und sagen statt billig preiswert. Soll heißen, die Qualität, die Sache, ist ihren Preis wert, rechtfertigt den Preis, den sie hat. Es gibt eine Werbung, die sich rühmt, ein Schnäppchen zu sein. Es gibt bei IKEA und anderen Kaufhäusern einen Schnäppchenmarkt. Was ist eigentlich ein Schnäppchen? Ein Schnäppchen ist in der Logik des Konsumenten eine eigentlich unerschwingliche Qualität, die ausnahmsweise erschwinglich wird. Schnäppchen ist billiger als ansonsten zu haben und für mich nicht erschwinglich. Das zielt auf die Knappheit im Geldbeutel der Leute. Oder Geiz ist geil, auch so eine Werbeidee, die mit dem moralischen Verdikt gegen den Geiz spielt. Geiz ist geil soll sagen, man kann den Sparzwang, dem die meisten unterliegen, die zum Mediamarkt gehen, wie eine sexy Tugend darstellen. Geiz ist geil. Da schämt man sich nicht unter moralischen Menschen, da ist ja Geiz mehr verpönt, sondern die meinen, damit kann man sich mal auf den Marktplatz stellen. Geiz ist geil. Oder die altbackenen Fassungen, man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist die Logik, dass einmal ein Sparfuchs über seinen Schatten springt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heuer schon, da kaufen wir Maria Kron oder was man sich da hinter die Binde gießt. Das sind Ansprachen an einen Menschen, der unter seinem knappen Geldbeutel leidet und von einer Werbung betört werden soll, die ihm sagt, bei dem Preis liegst du bei mir und deinem Sparzwang genau richtig. Ein Moment der Werbung. Ein anderes, der Faktor Zeit im Leben der arbeitenden Menschen. Eine Mikrowelle hat als erstes Vorzeigemerkmal, dass sie in rasender Geschwindigkeit Speisen unheimlich schnell heiß macht. Es gibt Miraculix-Fertigsuppen und Gerichte oder eine 5-Minuten-Terrine. Als wäre es rationell, dass man die Geschwindigkeit bei der Herstellung einer Mahlzeit zum Qualitätssiegel der Mahlzeit erhebt. Eine 5-Minuten-Terrine. Das muss an Menschen adressiert sein, die den ganzen Tag über in der Fabrikarbeit eingespannt, 8 oder 10 Stunden mehr, beschäftigt sind und in der verbliebenen knappen Reproduktionszeit Notwendigkeiten erledigen müssen, die dafür eigentlich zu viel sind. Da muss man eindampfen. Man muss in Windeseile ein Fertiggericht auf den Tisch bringen. Leute, die so eingespannt sind, sind anfällig für das Argument, geht schnell. Oder Kaufhäuser werben so. Karstadt bietet 1000-fach alles unter einem Dach. Ja, was ist daran praktisch? Dass man nicht die Zeit damit vergammelt, zwischen 3 verschiedenen Kaufhäusern hin und her zu laufen, sondern alles unter einem Dach hat. Zeitersparnis als Kaufvorteil. Gesundheit, das dritte Moment. Gesundheit in der Werbung. Wenn man den ganzen Tag unter Strom steht, dann braucht man abends ein Entspannungsbad, Latschenkiefer. Oder wer tagsüber Sodbrennen kriegt, Renny räumt den Magen auf. Leute, die beansprucht werden in ihrer Arbeit, tragen Symptome davon, da hat die Werbung Hilfsmittel, nicht den Stress abzuschaffen, sondern ihn durchzustehen. Es gibt in der Werbung, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, den Übergang, Ernährung als Medizin zu präsentieren. Es gibt, keiner lacht darüber, ein Streichfett für Brot. Das heißt ernstlich, du Du darfst und nicht du kannst mich mal. Du darfst. Ja, wenn die viele Büroarbeit zur Bewegungsarmut verurteilt, dann hat man nicht an der Büroarbeit rumzumeckern, sondern seinen Brotaufstrich zu wechseln. Also ist der Inhalt der Werbung so etwas wie ein Spiegelbild dessen, um den Bogen zum Thema des Abends zu schließen und den Schlusspunkt zu setzen, dass der Konsum der Menschen, ihre gediegene Versorgung, nicht der Zweck allen Produzierens ist, sondern dass umgekehrt die verehrten Konsumenten in eine Fabrikarbeit für das Wachstum des Kapitals eingespannt sind, wo sie wegen des Gewinns, den sie erwirtschaften, wenig Geld verdienen, dafür viel Leistung bringen müssen, die Zeit kostet und wenig Zeit übrig lässt und die Gesundheit angreift, sodass diese drei Faktoren Geld, Zeit, Gesundheit den wesentlichen Inhalt der Werbung ausmachen. Diese Bedürftigkeit eines für das Wachstum verschlissenen Konsumenten, wo es nicht um den Konsum, sondern die Geldvermehrung der Industrie geht, das ist die Grundlage der Ansprache der Werbung. Bis auf einen letzten Werbeblock. Es gibt noch einen Werbeblock. Da springen unglaublich durchgestylte Muskelmänner von unglaublich hohen Felsklippen in unglaublich blaues Wasser. Und hinterher werden sie von unglaublich vielen schönen Mädchen umringt, weil sie ein Rasierwasser haben, das allen anderen fehlt. Also an der großen Freiheit und am Erfolg will natürlich der kleine Knecht, der ein Rädchen im Getriebe ist, ideell auch teilhaben und er kann es, wenn er das passende Aftershave hat. Also wird auch noch die geistige Betreuung des verschlissenen Menschenmaterials ein Baustein der Werbung. Und damit mache ich Schluss. Ja, ihr kennt das ja, bei uns ist immer alles zur Diskussion gestellt. Kritik, Nachfragen, Ergänzungen, alles ist willkommen. Ja, richtig.
Zum ähnlichen Punkt, auch mit der Marktmacht. Ich habe im letzten Jahr zwei oder mehrere Mails bekommen, dass man Müller-Produkte nicht kaufen sollte. weil Müller dann in ganz besonderem Maße seine Arbeiter quält und ausbeutet und dass man auf andere Produkte überschränken sollte. Das fand ich insofern ganz lustig, weil allein schon beim Stefan als Alternativprodukt auch zu Müller gehört. Und zum anderen ist klar, ist, dass wenn man billig produzieren will, egal in welcher Firma, das so macht, dass man die Leute reinpresst, dass man an Pausenzeiten spart und dass es letztendlich, egal ob du bei der so und so Molkerei oder bei der anderen Arbeit, dass die Arbeitsbedingungen überall gleich sein müssen. Anders käme nicht raus, dass man konkurrenzfähige Produkte in Produktion hat.
Es gibt ja außer Müller ähnliche Fälle, nicht die in den letzten Wochen oder Monaten durch die Schlagzeilen gegangen sind. Das sind zum Beispiel die Lidl-Ketten, wo die Frauen, die dort an der Kasse sitzen, mit Videokameras in den Umkleideräumen und auf dem Klo überwacht werden, wurde auch als großer Skandal ausgerufen und zum Boykott von Lidl aufgerufen. Merkwürdigerweise mit dem Argument, da seien die Rechte, die Datenschutzrechte, die Rechte auf Privatsphäre verletzt. Das wird schon so sein, dass man nicht jeden Mitarbeiter mit einer Videokamera per Gesetz jetzt ja beim Frühstück fotografieren darf. Kein Mensch hat je ein Wort darüber verloren, warum solche Unternehmen sowas überhaupt machen. Das war gar nicht der Gegenstand der Kritik. Die haben nämlich solche Aufnahmen vorsorglich deswegen gemacht, weil sie die Frauen mit Kündigungsdrohungen versehen wollen. Die wollen auf diese Weise Szenen auf die Platte bringen, wo entweder ein Apfel verzehrt wird oder irgendeine Form von Bruch mit arbeitsrechtlichen Bestimmungen vorliegt, sodass man den Frauen die Pistole auf die Brust setzen kann, um sie zu kündigen, ohne dass man Abfindungen zahlt oder Fristen einhalten muss. Also eine Form von betrieblicher Personalpolitik.
Boykott bestimmter Firmen und bestimmter Produkte erfüllt also so gesehen ja immer den Tatsache der Augenwischerei oder der Beschönigung. Es tut nämlich immer so, als sei das überhaupt nicht ein notwendiges Prinzip, sondern als sei das Resultat von irgendeinem besonders gierigen Unternehmer, der besonders menschenverachtend sei. Den sollst du boykottieren. Den Rest zu kaufen, geht dann wieder völlig in Ordnung.
Ja, und das kehrt eben die Reihenfolge um. Ja? In Wirklichkeit ist es so, solche Praktiken, wie man sie bei Lidl oder anderen entdeckt, sind die Konsequenz davon, dass diese Unternehmen das Ziel haben, Gewinn zu erwirtschaften und an den Kosten zu sparen, wo immer sie es für nötig halten. Und also gehen sie auch so mit ihrem Personal um. Und wenn sie das nicht auf dem normalen arbeitsrechtlichen Weg kostengünstig hinbekommen, Leute zu kündigen, dann versuchen sie es mit der Behauptung, ein Diebstahl läge vor, und dafür gibt es dann sogar noch Filialleiter als Zeugen, um diese Leute rauszuwerfen. Die Reihenfolge, von der ich spreche, ist die, das Prinzip der wirtschaftlichen Rechnung hat die sogenannte Verfehlung personalpolitischer Art zur Folge. Und nicht umgekehrt. Das Prinzip ist in Ordnung, wäre die Verfehlung nicht passiert. Es ist so, dass bei Lidl sich Leute zur Verfügung stellen, um Frauen einen, wenn auch marginalen, Diebstahl anzuhängen, damit die fristlos gekündigt werden können, ohne dass für das Unternehmen Abfindungen oder Sonstiges fällig wird.
Der Spiegel-Titel diese Woche, Gier. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber hier bei den Bankern, aber auch hier bei den Leuten. Der eine, man weiß es genau, ist hochverschuldet, der Nachbar, kauft sich aber trotzdem ein SUV oder irgendein teures, ein Auto, das er sich nicht, eigentlich nicht leisten könnte, weiß man. Er will einfach zeigen, dass er genug Geld hat, er will einfach was darstellen, die Gier der Leute. Oder man geht zum Beispiel in ein 1-Euro-Geschäft und ich wundere mich da, was es da alles gibt und denke mir, wieso kauft den Scheiß jemand? Aber es gibt Leute, die ihn kaufen. Und ich denke mir, ist das Gier?
Fragst du dich das jetzt?
Ja.
Wenn es so wäre, was wäre denn jetzt schlimm oder was würde daran hängen, sodass man auf das aufmerksam macht?
Wenn die Leute nicht so gierig wären, dann wäre die Welt besser. Dann würde man weniger konsumieren, müsste weniger produzieren, müsste nicht in China Kinderspielzeug, das vergiftet ist, herstellen. Mhm. Und die Kinder haben Regeln zum Spielen, brauchen sie nicht noch ein Teddy aus China.
Gut, spielen wir mal den Gedanken durch, nach beiden Seiten. Das ist eine moralische Art, über dasselbe Thema zu urteilen, über das ich heute Abend gesprochen habe. Nämlich über den Kapitalismus und den Konsum im Kapitalismus. Es gibt das Urteil Gier gegenüber den Produzenten, gerade genauso wie gegenüber den Konsumenten. Aktuell in der Krise ist das Argument Gier gegen die Finanzmanager zum Beispiel gerichtet. Die hätten mit ihrer Gier die ganze Krise verursacht. Die Unternehmen seien zu gierig, hätten zu viel Wachstum gewollt, deswegen sitzen sie jetzt auf unverkäuflichen Autos und so fort. Das wirkliche Verhältnis, das ein kapitalistischer Betrieb zu seinen Lohnempfängern hat, ist das, dass sie für den Lohn eine Leistung einkaufen, die ihnen mehr Ertrag bringt, als Kosten damit verbunden sind. Dann entsteht ein Gewinn. Die wollen einen Profit machen und dafür ist der Lohn, den sie zahlen, ein Mittel und zwar ein klein zu haltender Betrag. Darin liegt ein Gegensatz. Der Gegensatz ist offenkundig. Der Gewinn sprießt umso besser, je weniger die Menschen als Lohn in die Hand bekommen. Und deswegen ist es konsequent, dass die Merkel beispielsweise fordert, damit es wieder Wachstum gibt, müssen die Menschen auf Lohn verzichten. Klar, wenn sie verzichten, wächst die Wirtschaft mehr. Das ist ein Gegensatz. Diesen Gegensatz glaubt uns kein Schwanz. Die Menschen erfahren diesen Gegensatz, dass die Lohnempfänger schlecht behandelt werden, dass jetzt 5000 Leute bei Schaeffler rausgeworfen werden. Sie erfahren den Gegensatz von Profit und Lohn und denken über ihn ganz anders. Nämlich nicht so, dass sie sagen, ja, so ist das. Je weniger die Leute als Lohn bekommen, umso besser steht der Gewinn der Firma da. Sondern die sagen, das kommt, die Entlassung, die Lohnsenkung, von der Gier der Unternehmer. Gier will nicht mehr den Profit als Grund für die schlechte Bezahlung dingfest machen, sondern eine überzogene Stellung des Unternehmens zum Profit. Nicht der Profit ist schlecht, sondern ein zu viel davon. Nicht die Miete ist schlecht, sondern die Wuchermiete. Jemand, der so urteilt, meint, Profit und Lohn sind eigentlich zwei verträgliche Größen, die harmonieren miteinander. Das kommt sich nur dann in die Haare, wenn der Unternehmer zum Profit eine überzogene Stellung einnimmt. Gier. Das ist ein falscher Gedanke, weil der Gegensatz von Profit und Gewinn auf jedem Niveau existiert. Jede Mark mehr Lohn ist eine ebenso große Schmälerung des Gewinns. Es gibt keinen Punkt, von dem man sagen könnte, wenn man auf diesem Niveau verharrt, so viel Prozent Profit, so ein hoher Lohn, dann seien beide Größen in einem harmonischen Ausgleichsverhältnis und nur ein gieriger Unternehmer, der eine überzogene Stellung zum Profit einnimmt, zerstört jetzt diese Harmonie und greift zu einer Entlassung, um Kosten zu senken, die eigentlich nicht sein müsste. Jemand, der so denkt, will also sagen, dass die Lohnsenkung wie die Entlassung, die normalen Mittel in der Konkurrenz der Unternehmen um Wachstum sind, eigentlich vermeidbare Unfälle sind, die durch unmoralisches Verhalten der Betriebsführer zustande kommen. Die wollen nicht das System und seine Rechnung kritisieren, sondern die wollen moralisch verwerfliche einzelne dieser Rechner angreifen, Manager. Insofern ist es ein Gedanke, der sich in Ansehung der schlechten Erfahrung, die man mit dieser Marktwirtschaft macht, den guten Glauben an ihre Brauchbarkeit erhalten möchte. Jetzt dasselbe in Bezug auf den Konsumenten. Habe ich eigentlich in meinem Vortrag bei dem BSE-Beispiel schon erledigt. Es ist merkwürdig. Einerseits sagen die Leute, der Kapitalismus ist ein Dienst am Konsum. Konsum ist etwas Feines, das gehört sich befriedigt. Die Produktionsweise wird dafür gelobt, Dienst am Konsum zu sein. Die ist aber gar nicht dem Zwecke nach ein Dienst am Konsum, sondern will ihr eigenes Geldwachstum bewerkstelligen. Deswegen wird beispielsweise verdorbenes Fleisch in Umlauf gebracht. Da muss man nämlich nicht Entsorgungskosten auf sich nehmen, sondern kann noch ein kleines Geschäft machen. So ist es auch beim BSE gelaufen. Statt verdorbenes Tierfleisch, diese Schafskadaver, zu entsorgen, haben sie es gemahlen und in Tierfutter gemischt. Ja, statt Entsorgungskosten wird ein kleines Geschäft damit gemacht. Das wird jetzt dem Konsumenten zur Last gelegt, was der Produzent wegen seines Wachstums unternommen hat. Und zwar mit dem Argument, dass der Konsument mit seiner Gier, immer mehr Fleisch zu immer billigeren Preisen zu wollen, eben die Sorte umweltverderblicher Produktion beauftragt, verursacht hätte, die der Produzent seiner Kostenrechnung wegen macht. Das ist die andere Weise, den Konsum einmal zu zitieren, um der Produktion ein Lob auszustatten und für alles Übel, das die Produktion in die Welt setzt, den überzogenen Konsum haftbar zu machen. Auch das eine Weise, wie man sagt, das, was man an schlechten Erfahrungen macht, mit dem Gammelfleisch oder dem BSE oder die Finanzkrise, müsste nicht sein, dem wohnt keine Notwendigkeit inne, die zu diesem System dazugehört, würden die Leute sich in ihrer Stellung zu ihrem eigenen Bedürfnis zügeln, die Produzenten wie die Konsumenten. Beliebt sind diese Theorien, weil sie die Ursache, die Übel, um die es geht, auf eine Weise erklären wollen, dass deren Vermeidbarkeit das Ergebnis ist und die Notwendigkeit bestritten wird. Man kann es auch noch schlichter zusammenfassen. Gier ist ein moralischer Vorwurf gegen die Haltung der Menschen. Die schlechte Meinung von den Menschen, sie sind gierig, ist die gute Meinung vom System. Das müsste gar keine schlechten Konsequenzen haben. Wären die Insassen in diesem System in ihrer Haltung nicht so überzogen, so gierig?
Ja, solange sie Erfolg haben, gelten sie ja auch nicht als gierig. Oder wenn sich jetzt eine Villa leisten kann und da rauskommt, hat kein Bürger auf die Idee zu sagen, ist der gierig. Mhm. Oder der Unternehmer oder der Manager, solange Erfolg hatte, hat auch der Bürger kein Problem mit dem Gehalt. Mhm.
Genau, die Theorie kommt dann auf, wenn nach allgemeinem Dafürhalten ein Misserfolg eingetreten ist. dann werden Schuldige gesucht, nicht Ursachen.
Mhm. Und diese Begründung, die sich auf die Gier der Unternehmerseite richtet und man sagt, da war überzogenes Profitstreben am Werk. Es ist so, wie Sie da gerade gesagt hat, feststellen tut man das immer dann, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Dann war das Profitstreben überzogen. Aber keiner von denen, die überzogenes Profitstreben kritisieren, könnte mal die Grenze angeben und könnte sagen, bis dahin geht es in Ordnung und darüber hinaus ist es zu viel. Also alle, die jetzt bei den Banken feststellen, die haben aber ein überzogenes Profitstreben gehabt. Die haben aber ein zu großes Rad gedreht. Denn die wären doch vor anderthalb Jahren, als alles noch gut gegangen ist, wären die doch nicht in der Lage gewesen zu sagen, ja, jetzt ist die Grenze erreicht. Ab jetzt ist das, was die machen, überzogen. Hinterher, wenn was schiefgegangen ist, ja dann sagen sie, das war nicht notwendig, das lag am Überzogenen.
Ich habe eine Frage. Und zwar habe ich von einem Unternehmen gehört in Leipzig, da stellt jemand Autos von jedem günstig zur Verfügung, also so ein bisschen wie Europcar, sage ich mal, aber so, dass kaum ein Gewinn dabei rauskommt. So, dass man den Leuten einfach so hilft, für ein paar Stunden, für eine Woche, was weiß ich, das Auto zu mieten. Und auf diese Art und Weise sollen die Leute dann eher dazu neigen, schwer öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und sich kein eigenes Auto
anzuschaffen.
Ja. Am Ende ist es ja so, dass er nicht besonders viel von dem Gewinn hat oder der Gewinn nicht groß sein soll. Es soll sich einfach nur halten können. Das ist ja eigentlich so, es wäre ja eine Lösung, wenn ich, oder ein Prinzip, das Sie begrüßen würden, oder? Also nach der heutigen Diskussion. Die Frage da ist aber, warum funktioniert das nicht? Warum müssen nicht alle Unternehmen so? Und dann kommen wir wieder zum Punkt Gears. Wenn, wäre es am Ende so, dass alle. Also, man könnte ja mehr von diesen Unternehmen gründen, aber werden die Eigner dieser Unternehmen früher oder später auch gierig? Also liegt es in der Natur des Menschen, dass wir nicht überall solche Unternehmen haben können? Oder würde es einfach unsere Struktur, unsere Wirtschaftsstruktur zerstören, dass es gar nicht funktioniert? Also das eine ist, ja, Dienstfragen und was wäre eigentlich die Lösung nach dem, was wir heute so diskutiert haben? Gibt es da irgendwelche anderen Lösungsansätze?
Zu dem Gedanken der Gier. Du hast ja jetzt in diesem Beitrag unterschieden zwischen Unternehmen, die du für gierig hältst und solchen, wahrscheinlich ist das gar kein Unternehmen, sondern ein Verein von Leuten, die sich selber helfen wollen. Vielleicht aber auch ein ökologisch inspirierter Verein, der gar keine Gewinnerzielungsabsicht hat, sondern am Ende gar gemeinnützig sein will, wie auch immer, ja. Mag es geben, es gibt ja auch Leute, die auf private Faust sich Fahrgemeinschaften zulegen. Das wäre ja nur eine ausufernde Form davon, ja, dass sich viele Leute, die sich vielleicht auf der Arbeitsstelle kennenlernen, ein Auto teilen. Die tun das einerseits aus Geldnot, weil sie die Kosten nicht mehr bezahlen können, vielleicht aber auch, weil sie ein ökologisches Gewissen haben und meinen, sie wollen gar nicht so viel CO2-Ausstoß auf ihre Schultern laden und fahren mit der Bahn. Das sind Versuche, einer Wirkung entgegenzuwirken. Die Umweltverpestung vielleicht, ja, die CO2-Verdreckung der Umwelt. Die deswegen zum Scheitern verurteilt sind, weil sie an das Prinzip dieser Produktionsweise, in der wir leben, gar nicht heranreichen. Wenn das so ist, dass auf diese Weise mit dem Autoverein die Umweltbelastung minimiert werden soll, weil die Leute angeregt werden, nur im Ernstfall das Auto zu benutzen, in der Regel dann aber öffentliche Verkehrsmittel oder das Rad, dann denken diese Menschen, sie seien Verursacher des CO2-Ausstoßes hätten also auch durch ihr Verhalten in der Hand, eben dies zu mindern. Das reicht deswegen an die Produktionsweise, die das macht, gar nicht heran, weil die, wenn man beim Auto bleibt, die Mobilität, die Angewiesenheit aufs Auto in dieser Wirtschaft ein Erfordernis ist, dem die Menschen gar nicht auskommen. Du wirst selbst als Arbeitsloser von jedem Arbeitsamt dazu verdonnert, jede Arbeitsstelle im Umkreis von 150 Kilometern oder mehr annehmen zu müssen. Du musst also mobil sein, also einen fahrbaren Untersatz haben. Und zum Zweiten, das müsste ja nicht notwendig damit verbunden sein, dass man pro Autobahnkilometer 120 Gramm CO2 ausstößt. Dass das mit der Mobilität verbunden ist, das kommt durch die Produzenten der Automobile in die Welt, die Automotoren so konstruiert haben und selbst auf Grundlage der längst vorhandenen Alternativen, dass man mit weniger Ausstoß fahren könnte, die Motoren gar nicht in Umlauf setzen, weil die aktuell jedenfalls so teuer sind, dass sie ihren Umsatz schmälern würden. Also merkt man, dass sowohl die Art, wie so ein Auto gebaut wird, wie auch die Festlegung der Menschen darauf, dass sie im Grob eines brauchen, wie auch drittens der Umstand, dass durchaus technisch vorhandene Möglichkeiten der Reduktion dieses CO2-Ausstoßes nicht eingesetzt werden, weil sie den Gewinn schmälern, dass alle drei Größen zurückführen auf eine Art, wie in dieser Welt gerechnet und gewirtschaftet wird. Nämlich einen Gewinn zu erwirtschaften und dafür vermeidbare Kosten zu streichen und zu mindern. Und dem ist mit einer quasi Privatinitiative deines Zuschnitts gar nicht beizukommen, weil es das Prinzip dieser Rechnung nicht aushebelt. Und deswegen bleibt es auch dabei, dass das kleine Gemeinden sind, die immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten und gegen das Verkehrswesen, wie es eingerichtet ist, einfach nicht ankönnen.
Jetzt könnte man sich ja fragen, liegt das nicht an der Gier der Autoproduzenten, dass sie alternative Motoren, mit denen jetzt weniger zu verdienen wäre, nicht auf den Markt bringen und dafür in Kauf nehmen, dass die Umwelt so geschädigt wird, wegen ihres Gewinns. Aber was an dieser Überlegung verkehrt ist, weswegen es also auch nicht die Lösung sein kann, dass man sagt, Unternehmen bescheidet euch mit weniger, es ist das, dass die Unternehmen, die alle Gewinn machen wollen, ja in Konkurrenz zueinander stehen. Und der Gewinn, den sie gemacht haben, der wird wieder investiert in den Betrieb, um ihn gegenüber der Konkurrenz rentabler zu machen. Da werden neue Maschinen angeschafft, die Lohnstückkosten senken, da kann man die Konkurrenz unterbieten und sich wieder größere Teile des Marktes aneignen. Wenn jetzt ein Unternehmen da sagen würde, ich bescheide mich mit 2,5% Gewinn, es müssen nicht 5 oder gar 10 sein, die Konkurrenz mehr Gewinn macht, dann ist in der nächsten Runde die Konkurrenz über die Rationalisierungen, die sie mit diesem zusätzlichen Gewinn, mit diesen Investitionen machen können, schon wieder eine solche Nase voraus, dass dieses Unternehmen am Markt keinen Bestand hat. Das ist gar nicht in der Freiheit des einzelnen Unternehmens, eine Grenze festzulegen und zu sagen, mehr Gewinn muss es nicht sein. Sie müssen sich nach dem richten, was die anderen machen, also was ihre Konkurrenten machen. Jeder Konkurrent muss schauen, dass er mehr macht als die Konkurrenz, denn sonst ist er weg vom Fenster. Das, was du dir denkst, ne? Also so wie ich dich verstanden habe, wir denken ja, wir könnten doch alle ein bisschen bescheidener sein. Dann wäre doch vielleicht ist die ganze Produktion ein bisschen verträglicher. Das würde das ganze Prinzip der Konkurrenz über den Haufen werfen. Ja, wenn man die Produktion planen würde und nicht private Unternehmen gegeneinander in Konkurrenz stehen würden, dann könnte man sich überlegen, das macht man am besten mit dieser Sorte von Motoren, weil die machen nicht so viel Dreck. So viele Autos braucht es ja auch nicht. Dann würde man aber sich zusammensetzen und planen, wie macht man es am besten. Aber eine Wirtschaftsweise, in der überhaupt nicht sich zusammengesetzt und geplant wird, sondern in der private Unternehmen gegen alle anderen versuchen, sich von dem Kuchen Kaufkraft ein möglichst großes Stück rauszuschneiden. Die kann so nicht funktionieren, dass einer sagt, ich bescheide mich, weil den gibt es nicht mehr.
Aber ich finde, also es ist ein Unterschied, ob das, was an Gewinnen eingenommen wird, wieder eingesetzt wird für das Unternehmen, um es zu verbessern, also Rationalisierung und neue Methoden, Techniken, oder ob sich einzelne Leute daran bereichern, sagen wir jetzt einfach mal die Aktionäre oder so, dass es einfach ausgeschüttet wird und nicht in die Produktion, also irgendwie irgendwelche Verbesserungen einfließt.
Aber zu sagen, es ist eigentlich besser, wenn das wieder investiert wird, das unterstellt, dass man sich denkt, denn wenn mit dem investierten Geld wird irgendwas Nützliches und Sinnvolleres getan, als wenn ein Privatmensch das verprasst. Aber was wird eigentlich gemacht mit so einem investierten Geld? Da wird zum Beispiel in der Regel rationalisiert. Rationalisieren ist das schöne Wort für den Prozess der Lohnstückkostensenkung. Das heißt, es werden Maschinen angeschafft nach der Maßgabe dessen, dass die Maschinen billiger sind als die Löhne, die sie ersetzen. Denn nur wenn sie das sind, haben sie überhaupt den Effekt, dass mit ihnen die Lohnstückkosten gesenkt werden. Das heißt, die Anschaffung der Maschinen ist immer damit verbunden, notwendigerweise, dass Leute entlassen werden und kein Geld mehr haben. Und es ist immer damit verbunden, dass die Leute, die in der Firma bleiben, genauso viel arbeiten müssen wie vorher, nur jetzt eventuell noch im Schichtbetrieb, weil die Maschinen müssen sich amortisieren, oder einseitiger, weil die Maschinen eine bestimmte Bewegung die ganze Zeit vorgeben. Also es kommt überhaupt kein Segen in die Welt.
Es sei denn, man nutzt es für Verbesserungen der neuen Techniken.
Aber ich habe mir hier ein Beispiel genommen. Der Konkurrent, der kauft sich neue Autos, die er billiger vermieten kann. Man ist dein netter Unternehmer, der keinen Gewinn haben will, schon weg vom Fenster. Haut dein System überhaupt nicht hin. Jetzt hast du es genau so gemacht, dass der Unternehmer das gemacht hat, was du empfohlen hast, nämlich investieren und das, was man anzubieten hat, zu verbessern. Genau das war die Methode, dich deinen netten Unternehmer aus dem Markt zu werfen. So kommst du nicht weiter.
Ja, jedenfalls nicht mit den Methoden der Produktionsweise, die diese Übel hervorbringt. Insofern ist nicht die Höhe des Gewinns das Übel, sondern das Prinzip des Gewinns. Weil mit dem, wenn das Ziel des Produzierens ist, über das Wirtschaften alles entschieden ist. Wenn der in Geld bemessene Gewinn aus dem Verkauf des Hergestellten das Ziel ist, dann ist über die Lebenslage derer, die diese Sachen herstellen, alles entschieden. Die müssen möglichst wenig Geld bekommen für möglichst viel Leistung. Umso größer ist die Anzahl der Waren, die verkauft und für den Gewinn benutzt werden können. Die Verbesserung, von der du redest, ist natürlich von dir so gedacht, dass du sagst, eingenommene Gelder, Gewinne, werden benutzt, um neue Maschinen zu kaufen, um umweltschonende Technik herzustellen oder zu nutzen, wie auch immer. Nach der Seite des Personals hin ist alles Nötige gesagt. Die Rationalisierung, die wird in dieser Gesellschaft betrieben, um aus weniger Arbeitern mehr Stückzahlen herauszuholen, also Entlassungen. Der Gewinn, nicht seine Höhe, das Prinzip dieser Rechnung entscheidet darüber, dass nichts einfach für den Konsum, für den Verzehr der Menschen hergestellt wird, sondern für die Erzielung eines Geldertrags, den man aus dem Verkauf erzielt. Und von dieser Größe ausgerechnet ist das Einkommen eines Menschen, also seine Wohlfahrt im Leben, eine zu beschränkende Größe. Das würde ich mal als Prinzip festhalten. Dass nicht die Höhe des Gewinns, sondern das Prinzip Gewinn die Krux ist.
Investitionen ins Unternehmen anstelle der Ausschüttung an die Aktionäre des freien Gedanken, diesem Prinzip nicht irgendeinem, sagen wir mal, guten Zweck im Sinne von umweltfreundlicher Maschinerie und die Arbeiter sind dann entlastet, sondern diese Reinvestition anstelle der Ausschüttung dient ja auch wieder diesem Prinzip, mehr und besseren Gewinn zu erwirtschaften. Genau. Aber deine Frage war ja auch so immer noch, ich glaube, die steht ja auch noch ein bisschen im Raum, nach was tun sozusagen. Ein bisschen was ist ja schon vor allem zur Andeutung da hinten auch. Das Ganze natürlich planerisch zu überlegen und überhaupt grundsätzlich nicht danach auszurichten, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit einer Gewinnmaximierung oder überhaupt Erzielung dienen sollte. In die Richtung.
Das haben wir gerade angesprochen, dass es auch nicht funktioniert, wenn man keine Gewinnmaximierung anstrebt.
Keine Gewinnmaximierung, ja, auch in dem Zusammenhang jetzt das falsche Wort war. Gewinnmaximierung, das ist ja doch dasselbe wie zu sagen, übermäßiges Profitstreben. Also, dass man dem Profit vorwirft, er sollte mal so groß wie möglich sein und ihm nicht vorwirft, dass er überhaupt Profit ist. Also das Problem, nicht das Problem, sondern all das Unheil dieser Wirtschaftsweise, das sie über die Leute bringt, das bringt sie ja über die Leute deswegen, weil sie nicht den Zweck hat, diese Wirtschaftsweise, Leute mit allem Notwendigen und Schönen und Brauchbaren zu versorgen, was die Menschen haben wollen, um ihr Leben zu genießen. Und das in so wenig Zeit, dass auch wirklich ordentlich viel Zeit bleibt, um all diese schönen Dinge zu genießen, sondern dass der Zweck dieser Produktion ist, einen Überschuss an Geld über das vornherein Geschäft zu machen. Und da ist es jetzt ganz egal, wie groß dieser Überschuss jeweils ausfällt, allein dass das der Zweck ist, ist schon das Gegenteil von einem vernünftigen Zweck einer Wirtschaft. Also, denn die Produzenten, die müssen in so einer Gesellschaft, die einen Überschuss des vorne reingesteckten Geldes über das vorne reingesteckte Geld hinaus machen will, als Prinzip ihrer Produktionsweise. Die Menschen, die arbeiten, die müssen wenig abkriegen von den Sachen, die sie produzieren. Also möglichst wenig Menschen für den einzelnen Unternehmen schaut so aus, mit je weniger Arbeitern, die er zahlen muss, er die Produkte herstellen kann, ja, umso rentabler ist die Angelegenheit. Und je weniger er denen gibt, die für ihn arbeiten, umso rentabler. Und je länger er die arbeiten lässt, umso rentabler. Und am besten stehen die Maschinen 24 Stunden nicht still, sodass die Leute, statt dass sie nachts schlafen können, auch noch abends um 10 Uhr beim BMW antreten, um die Nachtschicht abzureißen. All das. Diese ganze Unvernunft, die es nicht gäbe, wenn der Zweck wäre, dass die Leute planen, wie sie ihr Zeug herstellen, damit sie möglichst schön leben können. Da gäbe es keine einzige Nachtschicht. Außer bei den lebensnotwendigen Sachen im Krankenhaus. Aber nicht in irgendeinem Betrieb. All diese dem Wohl der Leute so furchtbar zuwidergehenden Sachen, die gibt es nur deswegen, weil es um Gewinn geht. Also ist bei der Frage, was tun, ja, man sagt, es darf nicht mehr um Gewinn gehen in dieser Produktion. Da kann man aber dann in dieser Produktion nichts reformieren. Also ein bisschen weniger Gewinn, sich bescheiden mit dem Gewinn, das ist erstens überhaupt nicht machbar, das ist völlig illusorisch und es wird zweitens das ganze Prinzip ja gar nicht ändern. Das würde ja die Leuten kein schöneres Leben bescheren.
Ja, bitte.
Gibt es eigentlich eine überlebensfähige Alternative zum Kapitalismus? Also, weil die ganzen Übel, die wir heute angesprochen haben, die ergeben sich ja automatisch aus dem System. Das sind praktisch natürliche Folge von dem Hauptprinzip von Kapitalismus. Deswegen muss man anscheinend das System irgendwie.
Also einerseits ist schon eine kurze Andeutung gefallen, damit da kein Rätselraten entsteht, was die Alternative ist, an die wir denken. Das kann ja jeder raushören. Wenn das Urteil hieß, das kapitalistische Wachstum besteht darin, dass die Leute für ein Geldwachstum ausgebeutet und von dem geschaffenen materiellen Reichtum ausgeschlossen werden. Mehr Wachstum dadurch, dass man mehr Leistung für weniger Geld einkauft, dann ist die Alternative eigentlich eingeschlossen. Wir wollen, dass eine Produktionsweise herrscht, in der einfach nur für den Verzehr, für den Konsum der Menschen produziert wird und für sonst nichts. Fertig. Die andere Frage, die du aufwerfst, enthält bereits den impliziten Zweifel. Gibt es eine überlebensfähige Produktionsweise anderer Provenienz? Darauf kann man einerseits ganz schlicht antworten. Na klar, 50 Jahre lang war die Sowjetunion eine andere Produktionsweise, realer Sozialismus. Keine, die wir begrüßen würden, weil das war eine Planwirtschaft, die sich mit einer staatlichen Regie über das Geld verdient machen wollte und manche Härten ihrer arbeitenden Bevölkerung erspart hat, eine vernünftige Versorgung aber auch nicht auf die Beine gestellt hat. Aber deine Frage überlebensfähig, na klar, die war überlebensfähig, die haben selber aufgegeben, das hätten sie nicht müssen. Die wollten das nicht mehr, aus jetzt nicht zu diskutierenden Gründen, und haben Schluss gemacht, es war Selbstmord. Andererseits aber kann man eines merken, wie sehr man sich in der Welt des globalisierten Kapitalismus die Feindschaft der kapitalistischen Staaten zuzieht, wenn man auf irgendeinem Flecken Erde eine andere Produktionsweise probiert als die, die der Kapitalismus gebietet. Die haben 50 Jahre lang zur Sowjetunion gesagt, die großen mächtigen Staaten des Kapitalismus, durch die Welt geht ein eiserner Vorhang, die Welt ist geteilt. Geteilt war da gar nichts. Da gab es Amerika, hier gab es Europa, da gab es die Russen. Wer sagt, geteilt ist die Welt, denkt von seinem eigenen Anspruch des gesamten Globus als Gefechtsfeld des Kapitals und betrachtet die Herrschaft der Sowjetunion, der damaligen, als Entzug eines Stück Territoriums, auf das man ein Anrecht hat. Ja, jetzt ist die Globalisierung vollendet. Jetzt machen sie alle auf Kapitalismus. Jetzt angeblich ist die Freiheit, das Wachstum und der Wohlstand weltumspannend. Und, was liest man in den Hungerstatistiken? Die Völker hungern mehr als vorher. In der Sowjetunion, der ehemaligen, ist die Lebenserwartung, seit sie ihren Kapitalismus eingeführt hat, drastisch gesunken. Die Leute hungern dort. Wohlgemerkt, nicht, dass sich die alte Planwirtschaft der Russen, die leider das Wertgesetz wahrmachen wollten und mit Hebeln und Preisen geplant haben, statt einfach nur für die Versorgung zu wirtschaften, dass ich das loben will. Das war nicht gut, was sie gemacht haben. Es war anders. Es hat dem Kapitalismus was vorenthalten. Aber immerhin, wenn man vergleicht, ihre eigenen Zahlen sagen, damals haben die Leute besser, länger, gesünder gelebt. Heute sterben sie früher, haben Zahnausfall, sind kränker. Das ist genauso in allen Staaten des ehemaligen Ostblocks. In Ungarn, in Polen, in Rumänien, je weiter man nach Osten geht, umso schlimmer wird die Statistik. Ja, na klar kann eine andere Produktionsweise auf der Welt überleben. Die Frage ist, ob die Kapitalisten sie lassen und ob sie überhaupt was Vernünftiges auf die Beine stellen. Also daran merkt man auch, ja, Kapitalismus versteht sich selber gar nicht wie ein Entwurf, wie man den Konsumenten dient. So dass man sagen würde, Hut ab, die haben eine andere Auffassung davon, wie man dem Konsum dient. Das verstehen die nicht so. Die feinden jeden Staat bitter an. der die kapitalistische Rechnung von Gewinn und Benutzung des arbeitenden Volkes für möglichst wenig Geld angreifen. Schau mal, du könntest das vielleicht noch wissen, wenn ich dich altersmäßig richtig einstuf, wie sehr Nicaragua zum Feind der westlichen Welt geworden ist. Nur weil es mal da einen Ortega gegeben hat, der hat die United Fruit Company aus dem Land geworfen und gesagt, sie wollen, dass ihr Volk lesen und schreiben lernt und sie wollen ein Gesundheitswesen und es muss Schluss damit sein, dass die Leute verheizt werden für Libis, für diese Fruchtfirma. Ja, jahrelang haben die diesen Krieg der Contras am Bein gehabt. Schaut mal, wie heftig die Feindschaft immer noch ist gegen Kuba und Castro. Wie lange die Sanktionen erdulden müssen, nur weil sie sagen, sie wollen anders rechnen auf ihrem Gebiet, als Amerika es verlangt mit seinem Kapitalismus. Also schon daran merkt man, so richtig ehrlich mit Dienst am Konsumenten ist es auch nicht, oder? Dass sie immer gleich von allen verlangen, ihrem Vorbild zu folgen. Und wenn sie es nicht tun, exportieren sie glatt Freedom und Democracy mit Waffengewalt. Afghanistan, Iran, Irak, überall ist Regime Change. Immer fließt sehr viel Blut. Also will sagen, das hat auch imperialistische Qualitäten sowas, ja. Das ist weit jenseits irgendeiner idyllischen Vorstellung davon, dass der Kapitalismus so seinen Weg gefunden hat, den Konsum der Massen zu organisieren. Das ist eine Bereicherungsmaschine für die Geldvermehrung der großen Kapitale, die unter einer staatlichen Herrschaft steht und deswegen daran leidet, dass der Zugriff auf die Mittel der Reichtumsvermehrung an den Grenzen einer Staatsgewalt endet. Da gibt es viel jenseits der Grenzen, das brauchbar, aber nicht erreichbar ist. Der Kakao aus Südamerika, das Kupfer aus Chile, die billigen Näherinnen und die Kinder in den Hinterhöfen von Thailand, die die Fußbälle von Nike zusammennähen. Da muss ein Staat aktiv werden und diesen Staaten begegnen und sagen, öffnet gefälligst unsere Grenzen, Nike will auch bei euch Fußbälle nähen lassen oder wir wollen für unsere Handyindustrie den Kobalt aus Kenia oder Zimbabwe. Okay, gibt es noch Beiträge, Nachträge?
Ich traue mich einfach nochmal.
Klar, jederzeit.
Und zwar haben wir eigentlich gesagt, ohne Gewinn geht es nicht. Und was uns fehlt, ist eine Formel, die sagt, wie viel muss ein Arbeiter entlohnt werden und wie viel Gewinn ist in Ordnung oder wie viel soll der eigentlich nur erhalten. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, die ganzen Ausgaben abgezogen von dem Gewinn bis auf den Lohn und das, was der Eigentümer oder der Unternehmer bekommen sollte, und dann sagt, von dem Gewinn machen wir jetzt 50-50 oder so. Oder ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel Entlohnung an die Leute, ein Drittel sein persönlicher Gewinn und ein Drittel wird reinvestiert. Also könnte man da nicht so eine Formel finden, die dann wirklich für alle Unternehmen gilt. Vielleicht je nach Unternehmensform hat es anders gut. Produzierendes Gewerbe ist anders als Dienstleistung und so. Aber gab es diese Idee nicht schon mal irgendwo? Weiß ich nicht. Was ist daran falsch? Ich komme jetzt bestimmt gleich ganz viele Widersprüche.
Möchte jemand?
Das ist ja keine Freiwilligkeit, das ist klar.
Deine ganze Idee krank an Folgendem. Du denkst, die kapitalistische Wirtschaft als ein Gemeinschaftsunternehmen von vielen nebeneinander produzierenden Unternehmungen. Dort werden Schuhe hergestellt, hier Autos, da wird die Gesundheit repariert, da die Kinder erzogen. Du denkst es dir wie eine Arbeitsteilung zu einem Gemeinschaftswerk, wo auch ein gemeinschaftliches Resultat herauskommt, und möchtest die Geldgrößen, die dabei fließen, Arbeitnehmer bekommen einen Lohn, Unternehmer kassieren über den Verkauf der Waren einen Erlös, von dem bestreiten sie Kosten und behalten einen Gewinn. Du möchtest dieses Gemeinschaftsergebnis, das dir vorschwebt, über eine Justierung der Geldgrößen, wie viel Gewinn soll sein, wie viel Lohn muss sein, gerecht unter die Teilnehmer verteilen, sodass nicht zu viel Gewinn in den Kassen der Unternehmen bleibt, hinreichend viel bei den Arbeitnehmern landet, sodass jeder zum Zug kommt. Ja? So verstehe ich erst einmal dein Anliegen. Und der Pferdefuß, auf den ich aufmerksam machen möchte, liegt in der Voraussetzung, von der du ausgehst. Die Unternehmen, die an diesem Markt produzieren und für diesen Markt produzieren, sind gar kein Gemeinschaftswerk für ein Gemeinschaftsprodukt, von dem hinterher zu fragen wäre, wie verteilen wir das denn jetzt auf die verschiedenen Abteilungen, auf die Unternehmer und Arbeitnehmer. Jeder der privaten Produzenten, Schaeffler oder die Bäckerei, Ebner, wer auch immer, jeder dieser privaten Produzenten hat ein privates Eigentum vorgeschossen, ein Geldvermögen, das gehört ihm. Das ist nicht Bestandteil eines Gemeinschaftseigentums, es ist ein privates Eigentum. Und er produziert für die Vermehrung dieses privaten Eigentums. Der will nach einer Produktionsperiode mehr Geld in seiner Kasse haben, als er am Anfang hineingesteckt hat. Mit anderen Worten, ein solches privates Unternehmen produziert nicht für den eigenen Bedarf. Was die herstellen, die Ebners oder die Schaefflers, das wollen nicht sie verzehren. Sie produzieren aber auch nicht für den Bedarf aller, indem sie die Güter in die Haushalte und Unternehmungen überstellen. Sondern umgekehrt, der Bedarf aller ist es, Erpressungsmittel, denen Geld abzuverlangen. Es kommt nicht auf das Gebrauchsgut an, nur in dem Sinn, dass es das Mittel ist, die Bedürftigkeit des anderen auf sich zu ziehen, um ihm möglichst viel Geld abzupressen, weil dann der Gewinn herausschaut, den ich haben will. Also hast du von vornherein gar nicht nebeneinander existierende Gewerke, die bloße Teilarbeiten für ein Gemeinschaftswerk verrichten, das dann womöglich am Ende ungerecht verteilt würde. Sondern du hast nebeneinander und gegeneinander stehende Privatproduzenten, die zwar füreinander produzieren, aber das, was sie füreinander produzieren, enthalten sie einander vor. Davon ist man ausgeschlossen, weil das deren Eigentum ist, was sie herstellen. Und den Zugang dazu kriegst du nur, wenn du das Geld herausrückst, das sie verlangen. Da stehen die in einem Gegensatz und nicht in einem Ergänzungsverhältnis. Und deswegen ist auch die Fortsetzung dieser Idee gar nicht in der Wirklichkeit aufzufinden, dass man sagen könnte, nachdem ein Jahr verstrichen ist, haben die vielen verschiedenen Produzenten einen Produktenberg hergestellt, um dessen Verteilung es jetzt geht. Und dann muss man justieren, wie. Das stimmt gar nicht. Das gibt es gar nicht, weil, schau am Ausgangspunkt, es gibt überhaupt kein gemeinschaftliches Produkt, das hinterher verteilt würde. Eine Fabrik kauft einen Arbeiter für 1500 Euro netto. Damit ist alles entschieden. Das Geld, das du dem in die Hand gibst, das ist das Stück Reichtum, das er erhält. Der erhält hinterher keinen Anteil am produzierten Produktenberg. Ob VW am Tag 100 Autos auf dem Hof stehen hat, weil produziert, oder 500, geht den Arbeiter nichts an. Ob VW das Band schneller stellt oder langsamer, geht den Arbeiter nichts an. Er bekommt 1500 Euro und bringt die Leistung dafür, die VW in der Fabrikarbeit organisiert. Mit dem Lohn bist du als arbeitnehmender Mensch abgetrennt von dem hergestellten Produkt, auch von dem Verkaufserfolg. Das geht dich nichts an, da wird nichts verteilt. Mit der Lohnzahlung, wenn man so will, ist die Verteilung entschieden. Und die Unternehmen stehen auch nicht auf dem Standpunkt, dass sie am Ende ein Gesamtprodukt hergestellt haben, wo dann jedes Unternehmen seinen gerechten Anteil erhält, sodass über Gewinne verhandelt werden müsste. Die denken gar nicht daran, dass sie ihr Eigentum zusammenlegen und dann um einen gerechten Anteil kämpfen, weil jeder sein Eigentum mehrt. Die stehen als private Unternehmen gegeneinander, das macht ihre Konkurrenz um den Gewinn und das Wachstum aus, und sie stehen allesamt gegen die Arbeitnehmer, die für möglichst wenig Geld möglichst viel Leistung erbringen, damit das Eigentum wächst. Insofern ist die ganze Idee, meine ich, die deinen Vorschlägen zugrunde legt, die von einer arbeitsteiligen gemeinschaftlichen Produktion, die ihre Ungerechtigkeit darin hätte, dass das Ergebnis nicht korrekt oder gerecht verteilt würde. Und da liegt der Haken.
Das ist auch eine Idee, das so zu sehen. Aber was ich jetzt meinte, bezog sich wirklich nur auf ein Unternehmen und dass die Arbeiter dort an dem Profit beteiligt werden. Und wenn es wirklich mal so kommt, dass sie jetzt unheimlich gut geworden sind, dass man nicht wirklich, also man kennt es bis jetzt eigentlich nur so, die Unternehmen sparen ein, da werden Leute entlassen, die übrig bleiben, müssen die gleiche Arbeit tun. Warum geht es nicht auch nur rückwärts?
Also, aber jetzt musst du doch zugeben, du sagst selber, warum geht das nicht auch mal rückwärts? Man muss doch zugeben, das Faktum, die Erfahrung, spricht doch zunächst einmal für die hier gefallene Behauptung. Es geht nie rückwärts, so wie du sagst. Es kehrt nie der Standpunkt ein, dass Unternehmen sagen, in diesem Jahr hatten wir 20%, tun wir mal 10% davon in die Kassen der Arbeitnehmerhaushalte. Das ist auch deine Erfahrung mit dieser Welt, ja? Aber wenn das die Erfahrung ist mit dieser Welt, dann braucht man doch auch eine Antwort auf die Frage, warum es so und nicht anders ist. Also warum ist es so und nicht anders? Und da meine ich, ist die hier gefallene Antwort der Grund. Weil der Gewinn der Unternehmen das Ziel ihrer Tätigkeit ist, die Vermehrung ihres vorgeschossenen Vermögens, und dafür ist das Geld der Arbeitnehmer, das sie als Lohn empfangen, eine beschränkende Größe. Deswegen wird sie klein gehalten. Deswegen ist deine Erfahrung so, wie sie ist. Ich sage nur den Grund dafür. Natürlich kann man jetzt deinem Gedankenspiel für einen Moment folgen, aber dann muss man auch einräumen, dass daran eine Absurdität ist.
Nein, also im heutigen System funktioniert es nicht. Ich dachte, das wäre so ein Ansatz.
Aber schau, das wäre doch absurd. Du denkst in den Größen von Lohn und Profit. Es wäre doch absurd, sich erst auf den Standpunkt zu stellen. Damit Profit zustande kommt, muss man die Arbeiter nach Strich und Faden schlecht behandeln. Wenig bezahlen, viel Leistung. Damit sie hinterher an dem, was man aus ihnen rausgepresst hat, ein Stück abgibt. Ja, wenn man sie schon ausbeuten will, dann ist nachträglich die Rückerstattung der Frucht der Ausbeutung absurd. Dann sollte man das lieber lassen. Entweder oder. Entweder die Unternehmen stehen auf dem Standpunkt, die Leute werden für den Gewinn ausgenutzt. Dann gibt es auch keinen Rücktransfer.
Nur eine Sache noch, der Gewinn, der kommt ja nicht daher, dass man die Leute jetzt ausschließlich ausnutzt, sondern dass sie einen Mehrwert schaffen durch ihre Arbeit. Und daran können sie sich beteiligen. Also
der Mehrwert ist die Ausnutzung. Weil das sagt, nicht, das meine ich jetzt wörtlich, du sagst selber Mehrwert. Dass der Arbeiter mehr Geldwertenertrag schafft, als er selber kostet, ist überhaupt die Gewinnspanne. Dass er mehr Wert schafft, in Geld ausgedrückt, als er kostet, also als Wert empfängt, das ist die Spanne, um die es jedem Kapitalisten geht. Und von der meinst du jetzt, na, die können wir doch halbieren oder zurückerstatten, aber die Kapitalisten wollen doch ihr Eigentum vermehren und kein Wohltätigkeitsverein sein. Und wenn man schon ein Wohltätigkeitsverein sein möchte, sage ich jetzt unter uns mal, ja, dann sollte man doch nicht diesen absurden Weg gehen, erst die Leute ausnutzen nach Strich und Faden, um ihnen dann die Frucht der Ausnutzung zurückzuerstatten. Welch ein Unsinn. Erst ausbeuten und hinterher alles zurückerstatten, dann kann man die Ausbeutung lieber lassen, dann leben die Leute nämlich besser.
Ich denke mir, dass du mit dem Ausbeuten und mit dem, dass das Ausbeuten vielleicht dir so negativ vorkommt. Und du kannst dir Firmen vorstellen, wo jetzt nicht Ausbeutung, sondern ganz normales Dahinarbeiten der Fall ist.
Ich meine jetzt einfach, die Leute, die arbeiten, die setzen zwei, drei Teile zusammen und das, was es vorher gekostet hat, war günstiger als das, was dabei rauskommt. Also das, was man gekauft hat.
Mhm. Und schönes, gemütliches Arbeiten, das glaube ich, ist der Gegensatz zu dem, dass du jetzt Ausbeuten sagst. Das glaube ich, ist unter Umständen.
Nein.
Für
Sie meint, die schaffen einen zusätzlichen Wert. Da gibt es Kosten für die Teile, die gekauft wurden. Der Arbeiter werkelt an ihnen und das zusammengesetzte Produkt erlöst mehr Geld, als es gekostet hat. Da meinst jetzt du, das könnte man doch teilen, die Beute. Ja? Und da ist mein Gegenargument. Das ist ja gerade die Einstellungsbedingung, dass der Arbeiter mehr Wert produziert, als er selber kassiert, weil diese Differenz der Gewinn ist, für den das Unternehmen überhaupt arbeiten lässt. Selbst wenn man philanthropisch unterwegs ist und sagt, machen wir das doch, geben wir doch den Arbeitern, manche Unternehmer machen es übrigens, ja, und sagen, sie geben eine Gratifikation raus, bei 10% Gewinn gibt es eine Prämie. Dann verlangen sie natürlich auch das Umgekehrte. Bei Gewinnrückgängen wird was abgezogen vom Lohn. Kann man ja machen. Aber merkst, selbst wenn es so einen Philanthropen gibt, so einen Menschenfreund, der sagt, machen wir doch mal eine Gewinnbeteiligung für die Löhne. Das nimmt von der Härte der Gewinnrechnung und der Konkurrenz um die Mehrung des Gewinns gar nichts zurück. Die Unternehmen, die am Markt antreten und sagen, sie konkurrieren um die Vergrößerung ihres Marktanteils durch die Verbilligung ihres Produkts, dann können sie nämlich mehr Sachen absetzen als der Konkurrent. Die haben darin den bleibenden Grund, ihre Belegschaft zu mehr Leistung für weniger Geld herzunehmen oder zu neuen Produktionsinstrumenten überzugehen, neue Maschinen einzustellen, wo man aus weniger Belegschaft mehr Sachen in derselben Zeit herausholt und deswegen billiger ist. Da merkst du, wie das Prinzip der Gewinnkalkulation den Lebensunterhalt der Leute kaputt macht und nicht die Höhe des Gewinns. Jede Rationalisierung bestreitet das Lebenseinkommen eines Menschen. Das wäre doch in einer vernünftigen Produktionsweise ein Segen. Man erfindet eine Maschine und die erlaubt es, in der halben Zeit dieselbe Menge von Brötchen oder Autos herzustellen. Ja, das wäre doch schön, dann könnten die Menschen das, was sie zum Leben brauchen, genießen und hätten aber den halben Tag, weil es in der halben Zeit herstellbar war, als frei verfügbare Zeit. Das wäre ein einziger Segen. Im Kapitalismus ist es nicht so. Der Einsatz der neuen Maschinerie wird dazu benutzt, nicht die Arbeit zu erleichtern, sondern die Arbeitskosten zu minimieren, kleiner zu machen und eines Teils Leute rauszuwerfen. Die haben dann Dauerfreizeit, aber nichts zum Leben. Das sind die Arbeitslosen. Und die anderen müssen in der Fabrik Überstunden schieben, damit die teuren Maschinen sich amortisieren und das Geld schnell zurückfließt. Da merkst du, das ist keine Konsequenz, die irgendwie mit der Höhe des Gewinns zu erklären wäre, sondern das folgt aus dem Prinzip von Gewinn, dass es um diese Größe geht.